Ja, hallo, mein Name ist Steve Reitzke. Ich betreibe mit Matthias Wieter zusammen das Master Ein Bistro in Wien. Und ich habe natürlich heute die Freude und Ehre, einer meiner längsten Freunde im Weinbusiness vorstellen zu dürfen, und zwar den Marco Franzelin. Wir kennen uns jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Ich habe ihn, glaube ich, von seiner ersten Station bis heute komplett begleitet. Damals noch als kleiner Fast-Lehrbub im Hanna in Meierling, außerhalb von Wien. Da haben wir uns fast jede Woche irgendwie gesehen. Also er war sehr oft bei mir. Ich habe damals im Palais Coburg gearbeitet und er wollte immer ganz gerne, glaube ich, Mosel-Restsüß trinken. Ich glaube, deswegen ist er jetzt sehr gut aufgehoben, da wo er jetzt arbeitet. Nein, uns verbindet nicht nur eine Freundschaft, die weit über die Gastronomie hinausgeht. Ich weiß zum Beispiel, dass er überhaupt keine Ahnung von Fußball hat. Ich habe ihn, glaube ich, sein Lieblingsfußballstadion, die Stamford Bridge in London, in Chelsea, für immer versaut, wofür ich mich sehr, sehr dankbar und freudig gezeigt habe. Wer Marco Franzelin nicht kennt, das ist derjenige, der die Sternefresser mit seiner Bierbong begeistert und bereichert hat. Es geht aber natürlich weit darüber hinaus. Also Marco ist nicht nur ein feinfühliger und sehr sensibler Mensch. Ich glaube, er hat einen der schwärzesten Humor auf der ganzen Weinerde. Und ich freue mich, dass er jetzt sein Glück gefunden hat, zwei tolle Kinder hat, eine tolle Frau hat. Ich war leider nur bei einem Junggesellenabschied dabei, aber der war legendär. Vielleicht kannst du ihm, lieber Silvio, mal fragen, was es so mit japanischen Toiletten in Sushi-Lokalen auf sich hat und wie sein Kommandria nachts um drei beim Airbnb schmeckt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, viel Unterhaltung. Es ist mir eine große Freude, ihn ankündigen zu dürfen. Und jetzt lasst es euch gefallen. Marco Franzelin. Baba. Tschüss.
Heißt wieder Deep Dive. Und wir haben eines der schwersten Themen, die man sich vorstellen kann, den Spätburgunder. Und daher herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Ja, wir wollten uns dem Spätburgunder widmen, weil wir bisher noch keine Rebsorte irgendwie bespielt haben. Und wir waren in Kalifornien bei den Deep Dives. Wir kommen demnächst nach Georgien, das schon als kleine Ankündigung. Wir waren zweimal in Portugal. Und eine Wachau, aber noch keine wirkliche singuläre Ausgabe zu einer Rebsorte. Und da fangen wir nicht mit Müller-Thurgau oder Gutedel an, nein, wir widmen uns der Königin der roten Rebsorte, dem Spätburgunder. Der Herzensbrecher-Rebsorte. Und warum die so genannt wird, warum manche sagen, der liebe Gott hat den Cabernet Sauvignon erfunden und der Teufel den Spätburgunder. Und wie man diese Rebsorte richtig betrachten kann, das klären wir in den nächsten 3 Stunden. Und ich finde, es gibt eigentlich nur einen, der das wirklich richtig gut erklären kann. Wenn man Spätburgunder von seiner sensiblen, von seiner empfindenden Seite her kennenlernen muss, verstehen muss. Und es gibt so manche Blindprobe, die ich zusammen mit Marco Franzelin absolvieren durfte, wo er mich total beeindruckt hat. Egal wie man fragt, in der gesamten Szene, wenn jemand mal mit Marco Wein probiert hat, sei es blind oder sei es bewusst, ist jeder über diese Art der Sensibilität, die er dem Wein gegenüber an den Tag legt, nicht nur beeindruckt, sondern nachhaltig beeindruckt. Nachhaltig geflasht. Und er betrachtet eben auch Spätburgunder Pinot Noir mit einer ganz, ganz eigenen Tiefsinnigkeit. Und das bringt er uns näher. Und deswegen freue ich mich, mit Marco über diese besondere Rebsorte reden zu können, mich austauschen zu können. Und hoffe, neben diesen ganzen Fakten und dem Wissen, was wir versuchen zu vermitteln, diese zweite und dritte Ebene mit auf den Weg zu geben, die man bei Spätburgunder braucht. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe dafür bedanken, dass sie uns ihre Weine zur Verfügung stellen, dass sie dieses Projekt begleiten und unterstützen und dass sie einfach an unserer Seite sind. Zur Schlumberger Gruppe gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Wir danken Ihnen. Dürfen wir diesen Deep Dive austragen? Dürfen wir uns den Spätburgunder widmen? Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Marco Franzelin.
Wir hatten ja einen ganz klaren Arbeitsauftrag, mit dem wir uns eigentlich zusammengefunden haben. Also, dass wir in Richtung Deep Dive auf der einen Seite gehen. Und dann haben wir uns damit getroffen, dass wir gesagt haben, es ist Wahnsinn, was teilweise gerade im Augenblick an der Mosel im roten Bereich, sprich bei Spätburgunder, passiert. Das müsste man doch ein bisschen in die Tiefe beleuchten. Kannst du dich erinnern? Das war unser erster Ansatz.
Ja, genau. Und dann hast du gesagt, es wird nicht zeitfüllend sein.
Also hätte ich gedacht. Also, das war schon da, darüber diskutieren können, dass wir das erzählen können, dass die Geschichte teilweise auch ganz, ganz interessant und spannend ist, aber relativ schnell auserzählt ist. Bist du da jetzt mittlerweile anderer Meinung oder kannst du damit einhergehen? Oder soll ich dir kurz begründen, warum ich das so dachte oder was meine Erkenntnisse dabei sind?
Deine Erkenntnisse würden mich absolut interessieren, aber grundsätzlich denke ich, von meiner Sicht aus ist, ich finde einfach aktuell, also Spätbohne von der Mosel, gerade in der Pairing-Variante bei uns, super interessant. Es hat mir ein bisschen gebraucht, mich an Spätbohne vom Schiefer zu gewöhnen. Das hat mir so ein bisschen in meiner Zeit in der Bündner Herrschaft dann mit sich gebracht, wo ich dann wirklich so, halbes, dreiviertel Jahr mir überlegen musste, schmeckt mir das eigentlich?
Du warst an der A, du warst in Bergisch Gladbach, da hast du Schiefer, Spätburgunder oder täusche ich mich?
Ja, weniger im Restaurant.
Okay.
Ja, aber und dann befasst du dich einfach effektiv damit, aber man mit da sind wir auch, glaube ich, wenn wir nicht vielleicht zu weit vorgreifen, aber es ist ja auch zu dem Zeitpunkt, als ich in Bensberg war, jetzt ist nicht so lange her, aber da war gefühlt Rotwein außerhalb von Baden nicht existent für Gäste. Und deswegen hatte man das auch relativ wenig verkostet. Und ich muss mir da selber an die eigene Nase packen, dass ich da wahrscheinlich einfach viel zu wenig dran war. Und das einfach jetzt mehr in der Schweiz einfach effektiv gemacht hatte, den Pinot Noir vom Schiefer zu probieren. Und ich mittlerweile einfach so bin, dass ich sage, ich finde das ganz großartig. Ich finde diese bittere Würze, diese Kräutrigkeit, das bringt so viel Mehrwert dem Essen entgegen, dass du damit extrem viel arbeiten kannst und auch das extrem toll ins Essen einbauen kannst. In einer Speisen-Wein-Kombination, jetzt werde ich natürlich wieder Schwierigkeiten bekommen, finde ich, dass Spätburgunder ich kombiniere das eine Glas mit dem Gang, spannender noch fast als einen Riesling von der Mosel mit einem Gang zu probieren, weil ich den Mosel.
Das ist aber eine gewagte Aussage.
Ja, ich weiß, deswegen, ich muss ja wieder aufpassen. ich trinke den Moselriesling, den großen Moselriesling, gerne übers Menü und schaue, wie es sich entwickelt. Das Menü einfach, wie er sich anpasst. Aber wenn ich jetzt sage, Speisen, Wein, ein Glas, ein Gericht, bin ich schon, sage ich, dass der Spätburgunder einfach unfassbar starke Karten mitbringt.
Was ich interessant finde, ist, wie eigentlich wenig bewandert, wie minderbemittelt ich von der Wissensebene in diesem Segment war. Also erst als ich mich damit beschäftigt habe, einer der ausschlaggebenden Gedankenanstöße damals war, und ich weiß nicht, ob in die Richtung, sie waren mal grandios oder in die Richtung, sie waren vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte, war Daniel Deckers, der ja sich mit Wein ganz intensiv, mit Kulinarik ganz intensiv auseinandersetzt von der FAZ. Einer der interessantesten Autoren, ein großartiger Beobachter der gesamten Szene, der meinte, es muss Spätburgunder damals schon vor 100, 200, 300 Jahren gegeben haben, beziehungsweise Rotwein an der Mosel. Und daraufhin habe ich mich da so ein bisschen draufgestürzt und gemerkt, okay, es gab vor 200, 300 Jahren, es hat immer einen ganz, ganz großen Prozentsatz auch in den Klöstern allgemein im Anbau gemacht. Aber, und das fand ich dann wiederum interessant, er erschien niemals auf den großen Weinkarten. Wir erinnern uns ja an die legendären Geschichten, als der Schatzhofberg zu horrenden Preisen vor 100 Jahren angeboten wurde, New York gefeiert wurde, überall auf der Welt die gleichen Preise wie Bordeaux oder Burgund erbracht hat, teilweise sogar noch höhere Preise erbracht hat. Auf diesen Weinkarten fand sich niemals ein Spätburgunder von der Mosel. Und das, finde ich, hatte so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass die Geschichte vielleicht präsent war, aber dann vielleicht das Einzelstücke waren, wie es halt in der Zeit oder eben auch noch 100 Jahre davor ja oftmals beim Wein war, dass sehr viel für den Alltagskonsum oder eben für den alltäglichen Gebrauch produziert wurde und hin und wieder das eine außen vor stach und dann irgendwie richtig emporgehoben wurde. Und ein Riesen ja, eigentlich Cut gab es ja 1933 mit den Nationalsozialisten, die dann verboten haben, dass weiter rote Rebsorten gepflanzt wurden und dann später auch Rotwein verkauft werden durfte und das mehr und mehr eingeschränkt haben, weil sie wollten, dass die Mosel ein reines Weißweingebiet wird. Die einen sagen rein aus Qualitätssicherungsgründen, die anderen sagen als Kriegsration, weil Soldaten brauchten Alkohol, tranken Alkohol, Teilweise haben die ja bis zu 2 Liter pro Tag zugesprochen bekommen. Mhm. Und der musste irgendwo herkommen, der Alkohol. Also und daher wollte man eben etwas haben, was stabiler ist als Rotwein, was leichter zu produzieren ist als irgendwelche Rotweine. Und hat eben auf Riesling gesetzt. Mhm. Fand ich soweit interessant. Also das wusste ich auch bis dahin nicht. Und ich wusste auch nicht, dass bis 1986 eigentlich dann der Rotweinanbau an der Mosel, bis auf, ich glaube, 5 Produzenten, die im Versuchsanbau Rotwein anbauen durften, das überhaupt nicht existent und auch gar nicht erlaubt war. Und erst 1986 im Zuge der Neusortierung des Weingesetzes und der EU-Angleichung hat man sich dazu entschlossen. Und da weiß ich nicht, ob es eine Initiative seitens der Landesregierung war oder verschiedener Winzer, wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus beiden, dass Rotwein an der Mosel wieder gepflanzt werden darf und das eben auch einhergehend mit einem gewissen Rotweinboom, der seit 1980 in Deutschland im Allgemeinen entstand, beziehungsweise auch dem Interesse, den Wein in Barriquefässern auszubauen, was damals noch nicht üblich war, beziehungsweise teilweise gar nicht erlaubt war. Und erst ab 88, 89 richtig, wie es auf dem Etikett erscheinen sollte. Und so entstand dann mehr oder weniger auch diese Rotweinbewegung. Von den 8000 Hektar haben wir jetzt im Augenblick 427 Hektar Spätburgunder an der Mosel. Und das fand ich eigentlich so von der Geschichte, das zusammengefasst, recht spannend und für mich überraschend und eben auch insofern überraschend, dass man so lange in der Branche ist und sich damit eigentlich nicht wirklich beschäftigt hat, außer dass irgendwie es irgendwann mal Bumm gemacht hat und Markus Molitor einen sensationellen Spätburgunder abgefüllt hat und jetzt eben kürzlich mich absolut dermaßen Maximilian Grünhaus, den wir auch später verkosten werden, so geflasht hat und so innerlich berührt hat, dass es für mich einer der interessantesten Spätburgunder überhaupt ist.
Also ich glaube, damals, warum hat das keine Aufmerksamkeit gezogen? Heutzutage packst alles auf Social Media, nee, deine Form wird abfotografiert, es geht rund um die Welt. Und das ist ja ein absoluter Mehrwert, dem, was man ja hat, den jedes Weingut auch sich zugunsten macht, so relativ zügig im Gespräch zu sein. Damals gab es ja diese Möglichkeiten nicht. Damals war ja dann einfach, was ist relevant? Das sind dann einfach das Größte, was aus einer Region kommt in irgendeiner Form. Und alles andere drumherum war ja niemals von irgendwelchen Interessen, außer jetzt diese Schwarzwaldberg-Nummer. Und das, gut, da gibt es auch noch Rotwein. Und das war ja nicht so weit, dass man sagt, okay, pass auf, ich aufgrund von, ne, so wie man vielleicht, wenn man sich für ein Weingut interessiert und sagt man, da gibt es links und rechts ja auch noch was drumherum, das halt mal erkundet, da lasse ich mir auch nochmal was kommen. Mhm. So ist es ja damals meine Sache definitiv ja nicht gelaufen, sondern es war ja immer nur das Interesse an dem, was quasi das Beste ist aus dieser Region gewesen. Und darum war, glaube ich, der Rotwein auch nie in irgendeiner Form möglich, ihn irgendwo anders zu bekommen als regional.
Aber hast du bei von einem irgendein Winzer, also keine Ahnung, Roman Czarski oder wem auch immer, mal gehört, dass er über Rotwein von seinen Vorfahren, von seinen Ahnen geredet hat? Wenn du bei den Weingütern warst und die irgendwie erzählt haben von alten Riesling oder irgendwie wie damals und Fuder und das ist jetzt 5000 Jahre alt, übertrieben formuliert. Hat irgendjemand mal das Thema Rotwein angeschnitten oder war das nie ein Thema?
Also bewusst habe ich es noch nicht bekommen. Vielleicht einfach, wenn jetzt der Faden, also das Rotwein-Thema einfach wieder ernster genommen und angenommen wird, dass man selber sich nochmal damit auseinandersetzt und vielleicht nochmal Aufzeichnungen durchschaut und sagt, pass auf, hier und hier waren einfach Plots, da stand früher, dass da was kommen könnte, kann ich mir wohl durchaus vorstellen, aber so effektiv weder, keine Ahnung, sei es, ja, Roman Prunz oder irgendwer, wüsste ich nicht.
Na, jedenfalls waren wir dann bei dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, die Geschichte, also wir wären jetzt hier durch und würden jetzt anfangen zu trinken. Deswegen haben wir uns ja glücklicherweise, damit wir einen Grund fürs Trinken haben, darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns vielleicht in der Tat, um dieses Thema Spätburgunder vielleicht auch zu verstehen, so auf dieses Thema Spätburgunder, weil es ja doch ein allseits bekanntes und präsentes Thema auch in der Szene ist. Also wenn du einen Winzer fragst, würden wahrscheinlich von 100 befragten Winzern 99 als lieblingsrote Rebsorte jetzt rein prognostiziert Spätburgunder sagen. Bei den Sommeliers wären es wahrscheinlich 70-80-90%, die sagen würden oder sogar sagen, einer unserer Favoriten ist absolut Spätburgunder. Und ich finde immer die Frage, Warum ist das so und warum polarisiert Spätburgunder so gravierend, dass wenn du jetzt einen gerne Weintrinker fragst oder sogar ihn sogar einschenkst ins Glas und sagst, könnte das einer ihrer Lieblingsweine sein, würden sich wenige dazu bekennen. Und also ich stelle mir immer die Frage, wie kann man in drei Sätzen erklären, warum Spätburgunder für uns Sommis oder für die Winzer so faszinierend ist und für andere nicht?
Ich finde es immer schwierig. Ich habe jetzt ein super schönes Beispiel gehabt man durchläuft ja mal gefühlt irgendwo welche Etappen, wenn man Dinge probiert als Mensch, dass man immer sagt, okay, beginnt ein mit ein bisschen was Restsüßen, dann man leichte, frische, trockene Weine, dann wird ein bisschen kräftiger, rote, hoch vom Extrakt und dann irgendwann kommt man halt auf Säure und Gerbstoffe, dass man irgendwann Richtung Pinot, Spätburgunder halt geht. Und damals in der Schweiz mit dem Herrn Caminada ja zusammengearbeitet und ich habe immer gesagt, unsere Küche war ja so, dass wir sagten, wir haben so großartig, so mit feiner Säure und Gerbstoffen gearbeitet und selber hat aber der Chef getrunken üppige Spanier. Richtig 15,5 Bio-Rat, so eine Sache. Und da habe ich oft so gesagt, Chef, Sie kochen so fein und trinken wie ein Kind.
Ja, die meisten Köche bleiben in der Pubertät stecken bei ihrem Trinkverhalten. Das ist in der Tat wirklich so.
Und dann irgendwann hat er aber für sich gesagt, ich sage, wissen Sie, das ist ja gefühlt so manchmal so, ich kann auch jeden Tag, also ich kann nicht jeden Tag eine Hollandaise essen, aber ich esse die auch sehr, sehr gerne. Aber eine Vinaigrette könnte ich zum Beispiel jeden Tag essen. Und dann mit Säure ein bisschen spielt. Und das ist so ein bisschen diese Pinot-Spätburgunder-Stilistik auch, dass man sich da ein bisschen da vielleicht auch hinarbeiten möchte. Ich sage jetzt nicht, dass es die Erfüllung ist, weil es gibt einfach so wirklich, es ist, wenn mir etwas einfach nicht schmeckt, dann schmeckt es mir nicht. Und da braucht mir keiner erzählen, dass es die Königin der Rebsorten oder irgendwas ist. Und die Erfüllung, wenn es mir nicht schmeckt, dann ist das egal. Also das ist ja in erster Linie. Aber nichtsdestotrotz hat es einfach eine sehr Markanz, eine super, super Spielbreite, die so, glaube ich, für kaum eine andere Rebsorte im roten Bereich beanspruchbar ist.
Der Spätburgunder hat für mich immer die Parameter, an denen man, wenn man anfängt, über Wein nachzudenken, oder wenn man versucht, Wein zu verstehen, an dem Parameter, an dem man das festmacht, was irgendwie toll sein sollte, sprich kräftige Frucht, dicke Farbe, voller Gaumen, all das hat Spätburgunder eben nicht. Und deswegen kann man das oftmals nicht als wertig einordnen, wenn man sich eben nicht traut zu führen. Ich fand einen Ausspruch von Andrei Tscheletschew, war Önologe in Napa Valley, so einer der bekanntesten des Anfang des Jahrhunderts, der von 1904 bis 1994 lebte und das Napa komplett neu sortiert hat, unter anderem Bellevue Vineyards gegründet hat und auch von Jensis Robinson, die diesen Spruch adaptiert hat oder eben übernommen hat. Der liebe Gott hat Cabernet Sauvignon erschaffen und der Teufel Spätburgunder oder eben Pinot Noir in dem Fall. Und in dem Sinne kann ich das auch total nachvollziehen, weil Cabernet Sauvignon ist mehr oder weniger eine Gabe. Das ist eine Rebsorte, die kann man gebrauchen und die kann ein nutzbringend sein. Und Spätburgunder ist eigentlich immer eine Strafe und das eigentlich für nahezu jeden, also sowohl für die Winzer, die daran verzweifeln, sie gilt ja auch so als die Herzbrecher-Rebsorte, als auch für die Sommeliers, die ihr Leben lang irgendwie versuchen, das zu vermitteln oder eben nahezubringen, als auch für die Weintrinker, für die gerne Weintrinker, die irgendwann mal ein Erlebnis hatten. Und wenn du einmal dieses Erlebnis hast, dann wirst du zum Suchenden. Mhm. Dann willst du dieses Erlebnis immer wieder haben. Das kannst du mit dem Cabernet Sauvignon kannst du es regenerieren. Du kannst im Prinzip diesen Stil, du kannst diesen, keine Ahnung, Parker-Stil oder was auch immer, oder diesen bestimmten Stil kannst du in ähnlicher Form immer wieder haben. Aber wenn du dieses eine Pinot-Erlebnis hast, dann bist du verfallen, dann bist du gefangen. Hattest du schon mal so ein Pinot-Erlebnis, wo du sagst, seitdem bin ich jünger?
Für mich, ich glaube, der einer der größten Pinots, die ich getrunken habe, war 93 Musigny von Meunier, was einer der überall waren, noch ein Bensberg, was auch genau ein Stammgast von uns hatte. Er hatte das zu feiern gehabt, 6 Personen, hat das ausgesucht gehabt und es war für mich unfassbar, aber auch so. Wir haben das große Glück gehabt, von Stammgästen eine Flasche 90 Grand Chateau von Duchac mal geschenkt bekommen zu haben. Ich weiß nicht genau, ich habe aber es hat geregnet. Meine Frau und ich, meine damalige Freundin und meine jetzige Frau und ich saßen in ihrer Wohnung damals noch in der Schweiz und wir haben einen Hunger zu und ich habe es einfach aufgemacht und der Wein, es war so beeindruckend, es war so bei aller Größe, Finesse, unabhängig des Preises, die Wein gemacht hat, hat es so eine animierend animierende Variante hier drin gehabt, wo ich sage, es war so trinkanimierend, so hat so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, so dass du gesagt hast, was du gesagt hast mit Cabernet, man kann Stil kreieren. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Punkt, wo eine bestimmte Rebsorte hingehen kann, aber also an Qualität abliefern kann. Und Pinot ist halt so eine Rebsorte, warum ist es halt auch mal, warum nimmt man diesen Kampf eigentlich gefühlt, glaube ich, auch als Winzer und das Ganze immer wieder auf oder den suchenden Weg auf, wo du weißt, das kann irgendwie noch ein bisschen mehr. Das kann noch die ganz hohen Töne erreichen. Das ist, wo diese ganz feine Klinge noch mitbringen. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns immer wieder wünschen. Egal, wenn du welchen Burgunder oder auch welchen Chardonnay du aufmachst, dass du halt genau diese perfekte Flasche, Moment, Zeitpunkt, Trinkfenster erreichst.
Ich finde so, man hat einen Zugang zum Spätburgunder erst dann, oder mir ging das zumindest so, wenn man irgendwie anfängt zu fühlen oder wenn man sich so seiner Gefühle bewusst wird. Nicht wenige sagen, Cabernet Sauvignon ist ein Wein für den Kopf, also dass man halt sich dessen bewusst wird und einfach in dem Sinne auch ganz klar beschreiben kann, was einen daran fasziniert. Und Spätburgunder ist etwas für die Seele. Mhm. Wenn du Spätburgunder und Cabernet Sauvignon nebeneinander probierst, dann berührt dich der Spätburgunder weit vor dem Cabernet Sauvignon.
Ja.
Ich hatte es in der Tat mal probiert, dass man so beide nebeneinander und ein Spätburgunder, der geht so direkt in irgendeine Gefühlsebene, die kann man nicht beschreiben. Und beim Cabernet Sauvignon, da hat man so diese Latenz von so 2-3 Sekunden und da sagt man bumm und da ist er.
Ja.
Und deswegen ist man so irgendwann, man zerfließt neben Spätburgunder. Das finde ich.
Ich finde, mein Spätburgunder ist so eine Variante. Das ist etwas, da kannst du dich gefühlt, also wenn du jetzt so eine Großgruppe bist und sowas und du überlegst, was du bestellen willst, auf dem Spätburgunder, das ist kein Mittelweg. Entweder Spätburgunder mag man oder Spätburgunder mag man gefühlt nicht. Cabernet Sauvignon, das ist wie, da kann man sich eigentlich drauf, das mag ich gern. Da kannst du so eine breite Masse, aber beim Spätburgunder, das ist halt entweder, da triffst du halt die Spitze oder halt triffst du zuerst, wo du sagst, nee, das geht gar nicht. Das finde ich ganz schlimm. Und das ist halt etwas, was man so was denkt, okay, gut. Das macht schon eine Besonderheit aus. Das ist schon eine eigene Aussage daran, dass man das einfach keine Rebsorte ist. Für jedermann vielleicht. Jeder kann es trinken, aber nicht jedem wird es gefallen. Also, und das ist, glaube ich, da auch die Besonderheit daran.
Wie kann man Spätburgunder anfangen zu verstehen? Ich würde sagen, es gibt, und da weiß ich nicht, ob du da mit mir einhergehst, es gibt so mehr oder weniger 4 verschiedene Stile vom Spätburgunder. Also ich weiß mich jetzt ja auch, ob gleich du vorhin dieses großartige Burgunder-Erlebnis geschildert hast. Ich würde mich beim Spätburgunder so ein bisschen aufhalten. Es gibt diesen leichten, frischen, diesen Edelstahl-Typ im Ortsweinbereich, unkompliziert. Dann gibt es die etwas dann doch schon kraftvolleren, nicht extrovertiert, sondern introvertiert, stoffiger, intensiv, meist im Holz ausgebaut, die Struktur haben, die eine gewisse Lebendigkeit, eine Nachhaltigkeit, eine Reifefähigkeit haben. Dann, finde ich, darf man auch nicht vergessen und oft unterschätzt Rosé als Spätburgunder. Und dann viel zu selten, es kann durchaus reizvoll sein, gibt es süße und edelsüße Spätburgunder. Kann man das so unterscheiden oder würdest du da irgendwas noch zufügen oder ist das zu verkopft, wenn ich da sage, diese 4 Typen?
Ja, finde ich, gehe ich absolut mit. Und für mich das Unterschätzteste in der Sicht nochmal, und das finde ich, ist die Rosé-Variante.
Ja.
Also ich bin persönlich ein großer Rosé-Fan, wenn es seriös gemacht wird. Und zum Beispiel der Julian, also Huber, haben jetzt so eine Malzlinger Rosé-Variante rausgebracht. Auch wo sie auch mit alten Reben eine Magnum-Variante, die haben sie dann auch exklusiv verkauft, aber
an euch natürlich.
Und das zeigt, was Rosé einfach, ging an Wein am Limit, aber wir konnten es dort kaufen. Was Rosé eigentlich wirklich kann, wenn man es quasi auch als seriös betreibt, und das geht jetzt einfach in eine andere Richtung, aber wenn du so einen Stil hast, wo du sagst, okay, gut, das ist Rosé nicht für Sommersonne, Terrasse, sondern das ist Rosé im Sinne von, wir bauen das im Holz aus, die Rebstöcke sind ausgesucht für Rosé, keine Ahnung, kennst es wahrscheinlich selber, großartige Erlebnisse, Chateau Simon, Bandols, Reif, das kann ja einfach auch großartiger Wein sein, was wir uns so gar nicht in unserem Breitengrad offen nicht vorstellen können, als dass Rosé auch seriös sein kann. Aber was das Erlebnis nochmal angeht, an vom Spätburgunder eröffnet, ich erinnere mich an zwei Spätburgunder noch, die ich getrunken habe, und das war einmal vom Fürst 08 Hunsrück, was mich nachhaltig begeistert hat.
Wann hast du den getrunken? Also wie reif war er dann?
Das habe ich getrunken, 2016 habe ich das getrunken.
Ja.
Und dann habe ich einmal was getrunken, und das habe ich zweimal. Einmal war ich gefühlt dafür vielleicht auch noch nicht sensorisch oder sowas weit. Das war ein 2-2er Edik vom Christmann.
Ja.
Das war auch um die 15er Jahre, als ich das probiert habe. Das durfte ich zum Glück dann nochmal 5 Jahre später nochmal trinken.
Den gleichen Jahrgang?
Den gleichen Jahrgang.
Ah, war der damals schon von Sophie oder war das noch von Steffen?
Nee, das war dann von Papa.
Ja, genau, ja. Ich weiß gar nicht, wann Sophie in Zweingut gekommen ist. Ich hätte gedacht 2010 oder so, ne?
Ja, ich glaube dann irgendwann. Aber dann hat es nicht, dass er noch unterwegs gewesen ist oder was. Ich hatte heute mal mit Steffen gesprochen gehabt, weil ich es noch wegen 2-2 gesagt hatte.
Ja.
Und das war was, wo ich so rückblickend sagen muss, das war unfassbar spannend, super, trotzdem Struktur, Extrakt, Säure. Ich bin auch immer wieder überrascht über so reife Spätburgunder, wenn du so zum Franz Keller gehst, im Schwarzen Adler, und da einfach so ein Tafelwein Spätburgunder oder sowas, oder einfach Wedlerberg auf der Karte Spätburgunder. Ich trinke es ja immer am liebsten mal probieren aus meinem Jahrgang, wo du denkst, diese Weine waren ja gefühlt damals nicht dafür gemacht, dass sie so lange reifen.
Ja.
Wie sie heute noch dastehen, von der Säure, von der Struktur und einfach animierend sind, da wo du sagst, okay, boah, das war damals schon gefühlt möglich mit den Spätburgunder, ohne dass wir das so realisiert haben vielleicht.
Werden sie dann in der Reife einfacher oder werden sie komplizierter? Weil sie, also ich habe ja das Gefühl, sie wachsen zusammen, sie werden eins, sie werden homogener. Mhm. Ist das für einen Weingenießer leichter zu greifen oder muss man sich dem dann aufmerksamer gegenüberstellen?
Ich glaube, dass sie mit der Reife einfacher werden, falls diese ganze Spannung oft raus ist. Spannung, die einige Weine natürlich in der Jugend super attraktiv machen und gut zu trinken. Aber wie wenn es sich dann plötzlich gesetzt ist. Wie wenn du, weiß nicht, einen Menschen kennenlernst, der halt mit dem Modell zu dich, aber der klingt sich nicht bei jedem Thema dann mit ein und hat wohl irgendwas zu sagen, sondern der lässt einfach sich nochmal auf sie wirken. Der hat eine Meinung, aber das muss jetzt nicht laut kundgegeben werden, aber er gibt sie dir. Wenn du selber nachfragst, gibt er sie dir gerne preis. Und so ist dieses mit diesen Weinen auch einfach. So wie du vorher gesagt hast, glaube ich, es berührt das Herz. So sind das auch so Sachen, die man sich dann auch so super zusammenbauen kann, finde ich. Also mit dieser Reife.
Ich gehe völlig konform. Also mit den beiden Exemplaren, die du gesagt hast, also sowohl Fürst, unglaublich, was dort an Spätburgunder oder auch Frühburgundern abgefüllt wird. Also es hat mich immer wahnsinnig berührt, aber eben auch Christmann. Finde ich, sind so beides sehr kraftvoll, aber trotzdem fragile Spätburgunder. Und da finde ich es wiederum ganz spannende und interessante, greifbare Definition, wo man sagt, sowas kommt nicht aus dem Burgund. Das ist dann irgendwie doch typisch deutsch und so authentisch typisch deutsch. Also eben auch dieser Kehrtschluss. Man versucht ja gerade in dieser Zeit 2-2, versuchte man ja immer noch einen tollen Burgunder zu machen. Aber ich finde, die Weine sind so eigenständig. Ich habe den jetzt nicht mehr auf der Zunge. Vielleicht habe ich ihn irgendwann mal probiert, dass man gar nicht versucht, die mit dem Burgund zu vergleichen. Das finde ich wiederum. Also da wird auch Deutschland als der drittgrößte Produzent für Spätburgunder mit seinen 11.500 Hektar in der Gewichtigkeit wird einem das richtig bewusst. Und finde ich also toll und großartig. Wenn du jetzt versuchst, Spätburgunder zu erklären, wie kann man das am besten machen? Läuft sowas über Klon ist ein Riesenthema. Vielleicht können wir darauf nochmal ein wenig eingehen. Das ist ja sowas, was auch gerade überall besprochen wird. Der Ausbau, Alter des Weines, der Reben oder Jahrgang oder Winzer. Also worüber würdest du es zuallererst definieren, wenn du versuchst, das zu erklären oder dich dem zu nähern?
Boah, das finde ich immer extrem schwierig. Man hat ja oft auch mit Winzern das Gespräch und man fühlt sich, aber gerade wenn man so blind verkostet, dann finde ich es immer so, man freut sich, ich weiß nicht, worüber sich Winzer meist freuen, wenn man jetzt dem die Lage rausschmeckt oder die Handschrift des Winzers einfach auch so ein bisschen.
Mhm.
Du sagst, naja, der arbeitet immer ein bisschen mehr Rappen oder der setzt ein bisschen mehr Neuholzeinsatz oder sowas. Finde ich es, glaube ich, jedes Thema ganz, ganz spannend auch zu sehen, wie jeder Winzer oder jeder Weingut eine Lage interpretiert, wie er die Sichtweise darauf hat. Und darum finde ich auch so gerade natürlich so gerne ich reife trinke, interessiert mich aber auch immer sehr, sehr viel zu die neuesten Dinge, die neuesten Weine, die sie dir machen oder wie sie, in welcher Richtung vielleicht auch eine Adjustierung einer Richtung vorgenommen worden ist oder sowas. Hm. Zum Thema Klone bin ich leider, glaube ich, da nicht so tief drin, als dass ich da sagen könnte, okay, wir machen das und das ist Thema. Ich glaube, was man also in der Schweiz war das Thema, dass man einfach wieder sehr stark zurückgeht zum Schweizer Klon, zu den Mariafelder, weil man sagt, es ist auch eine gewisse mehr Resistenz da, ist mehr vermischt mit dem französischen Pinot Klon. Aber ansonsten bin ich da leider nicht so tief drin, als dass ich da wirklich fundiert Aussagekraft habe.
Darf ich es kurz anreißen, was ich da, ohne es vielleicht zu verkopft werden zu lassen, also grundsätzlich ist es ja ein Riesenthema, die Klonselektion beim Spätburgunder, weil es eben eine genetisch sehr instabile Rebsorte ist und die sich relativ entweder oft verändert oder verändern lässt. Und allein vom Spätburgunder gibt es 1000 oder vom Pinot Noir 1000 registrierte Klone, die, auf die man zurückgreifen kann, die man irgendwo auch nachvollziehen kann. Cabernet Sauvignon, ich nehme jetzt nur diese eine Rebsorte, um nicht immer einen neuen Topf aufzumachen. Cabernet Sauvignon hat 25, also um einfach diese Relation nochmal zu sehen, welche Vielfalt man dort hat und auch welche Interpretationsmöglichkeiten man dort hat. Und es gibt so eigentlich ganz grobe Unterscheidung. Also es gibt so diese Geisenheimer Familie, wenn man so möchte. Es gibt die Freiburger Familie und die Dijon Familie. Es gibt auch ganz viele, UC Davis hat eigene Selektionen und so weiter, aber für uns von Relevanz, jetzt gerade in Deutschland, man hört gerade so von diesen Dijon-Klonen eben so ganz, ganz legendäre 666, 777 und so weiter. Das sind halt verschiedene Klonselektionen, die man herausgelöst hat, die bestimmte Eigenschaften haben. Das können grobbeeriger, können feinbeeriger sein. Die Relation von Beeren zu Rappen kann eine ganz bestimmte, weil gerade Rappen haben ja auch eine gewisse Gewichtigkeit bei der Verarbeitung. Resistenzen gegen irgendwas, auch die Dicke der Schale spielt dort eine Rolle. Dann Vegetation, Duftigkeit, Säuremanagement und so weiter. Und so kann ein Winzer sich das dann aussuchen, welche Klone er pflanzen möchte und wie er sein Weinberg bestocken möchte. Also mittlerweile gehen auch viele auf eben die deutschen Varianten, dass sie eben aus Freiburg oder aus Geisenheim die nehmen. Man kann anhand dieser Nummern schon so die Entwicklung so ein wenig verfolgen. Also sprich, die 200 kommt vor der 777. Und das manchmal zu verfolgen, nicht zu verkopft zu betrachten, sondern einfach auch da anhand dieser Klonselektion den Stil und das Vorhaben des Winzers zu eruieren. Also nimmt er den Dijon-Klon, möchte er diesen frankophilen Stil leben? Sucht er dort eine gewisse Vergleichbarkeit oder doch eine gewisse Individualität? Oder möchte er einen deutschen Spätburgunder erzeugen? Und also das finde ich so manchmal von der Kommunikation, wie gesagt, ohne es verkopft zu sehen, total interessant und da manchmal auch sich einfach erzählen zu lassen und da den Tiefsinn der Winzer dann auch so ein wenig zu eruieren. Gerade Klone waren ja eben auch ein Riesenproblem in dieser Umstrukturierung. In den 60er, 70er, 80er Jahren wurden Massenklone, die ganz viel produzieren, gepflanzt und die wurden dann halt den Winzern gerade in den 90er, 2000er Jahren zum Verhängnis, warum viel gerodet wurde, viel neu gepflanzt wurde und da dann eben auch bewusst mit umgegangen wurde. Jetzt mittlerweile sind auch diese Massenträger in Jahre gekommen und bringen ein bisschen weniger und teilweise ganz interessante Sachen. Deswegen kann man das nicht alles verteufeln, aber es waren damals etwas andere Klone, mit denen man da umgegangen ist.
Na, also ich finde absolut, so wie du sagst, ich finde es ein super spannendes Thema und auch, wie man die Philosophien dann herauserkennen kann. Mhm. Gerade wo wir auch in einem Bereich sind, wo wir dann sagen, okay, pass auf, wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wir stolz Spätburgunder machen und nicht Pinot Noir aus Deutschland, der in einer Blindverkostung vielleicht doch, wenn jemand sagt, das könnte schon Bonsigny sein, sondern sind wir es einfach stolz darauf, wenn er sagt, nee, das ist Spätburgunder aus dem Kaiserstuhl. Hm. Und wir hatten das Thema auch einmal beim Summit letztens und in Kalifornien. Da ging es dann auch darum, dass einfach Weingüter explizit einfach auch für sich dann eigene Klone nochmal Weinguts allein schon sagt, okay, wir wollen genau unsere Spots und dafür haben wir uns jetzt auf uns wirklich bezogen, nur diese Klone gezogen, dass es einfach noch viel intensiver noch betrieben wird. Weil man sagt, dadurch kann man einfach noch mehr rausholen.
Ja, Mary Edwards in Sonoma war ja eine der ersten, die sich einen eigenen Klon hat schützen lassen.
Ja.
oder eben auch Kistler war im Sonoma auch eins der Weingüter, die gesagt haben, wir wollen keine riesige Klonvariation, wir wollen auch keine Selektion Marsal, sondern wir wollen diese zwei Klone, mit denen wir hauptsächlich arbeiten und da schon eine gewisse Gewichtung draufgesetzt haben. Und das weit, bevor wir auch in Deutschland damit umgegangen sind. Ich finde es interessant, was du gesagt hast, dass wir mittlerweile ein Standing haben. Ich höre relativ viele englische Podcasts, wenn es um Wein geht. Und im gleichen Atemzug, wie eben Burgund genannt wird und weit vor Elsass oder weit eben auch vor Pinots aus der Champagne oder aus dem Loiretal, wird immer Deutschland genannt. Also wir haben eine sehr, sehr starke Reputation mittlerweile für Spätburgunder, für Pinot Noir. Es ist ja mehr oder weniger dasselbe. Es ist ja nicht wie beim Grauburgunder oder Pinot Grigio, wo es teilweise unterschiedliche Varianten sind, wo man auch unterscheiden sollte. Spätburgunder und Pinot Noir ist ein Begriff eigentlich für dasselbe, der eben nur regional geprägt ist. Erfährt weltweite Anerkennung. Und das finde ich toll. Also ein riesen Schulterklopfer für die Winzer, welchen Weg die da gegangen sind.
Absolut. Das ist für mich gerade dieser Spätburgunder, finde ich, eine super Thematik dafür, dass wir müssen auch erst wieder aus dem Ausland erfahren, wie großartig unsere Produkte sind, ehe wir im Land selber wieder stolz darauf sein können oder auch wieder auch so leben können, einfach in dem Fall und mit diesem gewissen Stolz sagen können, wir machen Spätburgunder und das, was wir machen, das gehört schon mit zu den Besten, was aktuell einfach so auf dem Markt
ist. Wie stehst du da zur Preisdiskussion? Weil ich kann mich an die Zeit, als du noch in Bergisch Gladbach warst, so als ich auch noch in Binsberg war, ich war in Bergisch Gladbach, du warst in Binsberg.
Du warst in Bergisch Gladbach.
So, genau. So alt sind wir schon, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können. Aber da kann ich mich an die Zeit dran erinnern, als die ersten Spätburgunder auf den Markt kamen, unter anderem von Stotten, und die damals 100 Euro gekostet haben, dass jeder sich aufgeregt hat und das damals eigentlich so fast unseriös galt oder als Heger dann 70, 80 Euro kostete oder Keller, dass teilweise Sachen aus der Pfalz relativ teuer wurden. Findest du die Preis-Wertpreis gerecht zu günstig, zu teuer im Weltmaßstab? Und ich würde vielleicht fairerweise Burgund außen vor lassen, weil das Burgund vielleicht außen vor jeder Relation ist.
Auch klar,
aber vielleicht vergleich mit Neuseeland, mit Kalifornien, mit Norditalien darf man nicht vergessen, wo es auch großartige Pinots gibt. Also mit Österreich, wir sind da gut aufgehoben, mit der Schweiz im Vergleich. Oder hältst du uns oder sagst du zu den Winzern, seid mal lieber ein bisschen vorsichtiger oder gib Gas? Also weil nur was kostet es was?
Je höher du gehst in der Qualität, was auf die Flasche gefüllt wird, umso mehr evaluiert sich das, der Preis international gesehen. Keine Ahnung, ein Wildenstein kostet ähnlich wie ein Kantenbein. Preistechnisch ist es für mich so, wie oft, wenn du ins Restaurant gehst, ein 3-Sterne-Restaurant in Deutschland wird am Ende genauso ähnlich kosten wie ein 3-Sterne-Restaurant in der Schweiz. Es ist meist das, was dazwischen ist. Wo du sagst, okay, gut, hier ist einfach ein Preissegment, wo du sagst, okay, gut, für das, was da auf die Flasche kommt, ist relativ schwierig. Ich finde, und man sieht das ja oft, wenn man einfach den Preis auf einem Papier oder irgendwo am Regal sieht, siehst du nicht, welche Arbeit dahinter steckt, welche Verluste Winzer oder in Kauf nehmen mussten dafür, um diese Qualität auf die Flasche zu bringen. Ich denke, dass wir im internationalen Vergleich eigentlich immer noch mit unserem Pinus sehr gut dastehen, auch preistechnisch gesehen sehr, sehr attraktiv einfach auch für international sind. Wir aber oft in einem Bereich sind, in einem Preisbereich sind, den der Anführungsstrichen Otto Normalverbraucher nicht bereit ist auszugeben, weil es dann einfach sagt, das ist dann nicht mehr das Preissegment, in dem ich trinken möchte. Und das ist ja absolut legitim. Aber wenn du es vergleichst mit der Welt, Burgund ausgeschlossen, sind wir, glaube ich, immer noch in einem sehr anständigen, nicht mehr günstig vielleicht auch nicht, was ja auch nicht sein muss, weil jeder soll für seine Arbeit anständig entlohnt werden, bezahlt werden. Und in einem sehr nachvollziehbaren Rahmen, finde ich.
Also würde ich total zustimmen und finde, gerade in der absoluten Spitze, global verglichen, sind wir noch relativ günstig und die Weine sind das wert, weil sie eine Eigenständigkeit haben, eine Reifefähigkeit, eine Entwicklungsfähigkeit, eine Begrenztheit. Also, dass man die Weine zwar kaufen kann, das finde ich eben auch schön, wenn du jetzt einen Wein XY haben möchtest, du bekommst ihn zumindest leichter als so manche Weine, entweder von Übersee oder eben westlich von uns situiert. Also es gibt da eine gewisse Verfügbarkeit und es werden gewisse Mengen produziert, das finde ich eben sehr, sehr schön. Und bis auf gewisse Extravaganzen finde ich die Weine immer noch mehr als preiswert und teilweise viel zu günstig. Und letztlich finde ich immer, wer sich dran stört, muss sie nicht trinken. Und sie haben so eine eigene, also ich glaube, wenn du es vorhin gesagt hast, wenn du Fürst nimmst, wenn du Maximilian Grünhaus nimmst, wenn du Molitor nimmst, wenn du einen Crispin nimmst oder eben die ganzen Badener, die haben teilweise so eine Außergewöhnlichkeit. Und wenn sie dir zu teuer sind, trinkst sie nicht. Dann ist es halt so. Ich frage mich immer, wo das größte Preis-Leistungs-Verhältnis ist, also wo man sagt, man hat die besten Schnäppchen. Und da bin ich nicht sicher. Ist es wirklich bei wirklich sehr, sehr gut gemachten, ganz einfachen Gutswein? Ist es bei den Ortsweinen, was man ja oftmals auch sagt, dass es so kleine GGs sind? Ist es dann doch bei den GGs? Oder wo sollte man am ehesten zugreifen? Also so wie du eben auch sagst, Leute, guckt mehr auf die Rosés, die hat keiner auf dem Schirm.
Ich weiß nicht, ich bin großer Gutswein- und Ortswein-Fan davon. Schnäppchen, wo fängt das Schnäppchen an und wo hört es auf? Du siehst ja bei meist im oberen Segment auf der Weinkarte sind die Weine am fairsten, also am unterschätztesten kalkuliert.
Mhm.
Weil du sagst, das ist ja bei so vielen Sachen, wenn du halt die Top-Lagen hast, wo du sagst, pass auf, da geht so viel Handarbeit rein, da wird so wenig Erträge, die wir da hernehmen können, das und das und das. Und das kommt auf die Flasche und das ist am Ende der Preis dafür. Das ist ja dann auch in immer die Relation, die ich sehe. Nichtsdestotrotz finde ich halt, nur sagst, du hast ein renommiertes Weingut und das ist ja, der Einstieg ist ja, muss ja die Visitenkarte sein. Es kann ja da, ist ja, das ist ja gar nicht mehr möglich, einfach aufgrund der Möglichkeit, die es gibt, aufgrund der Alternativen, dass man noch einen, in Anführungsstrichen, schlechten oder schwachen Wein abfüllen kann. Das können sich gefühlt ja aufgrund der Verfügbarkeiten, die es auf der ganzen Welt gibt, weil ich mir, ja, ich kann auch ein Dolcetto die ganze Zeit trinken oder so, als Alternative für alle möglichen Sachen hernehmen. Man kann sich das ja gar nicht mehr leisten, einen keinen starken Wein abzufüllen, in seiner Sicht. Und ich glaube, da kannst du auch schon selbst im kleinen Segmentbereich, wie du sagst, Gutsweine, Weine trinken, die was großartig sind. Du musst ja immer ich finde immer, was habe ich hier jetzt im Glas? Ich kann ja nicht immer alles mit der ganz großen Oper vergleichen. Ich kann ja nicht immer, also das muss jetzt der größte Wein, den ich jemals getrunken habe, sondern was ist es? Was will dieser Wein sein? Und dann habe ich jetzt Freude daran, diese Flasche zu trinken ja, also das ja, da viel philosophisch dazu, weil ich sage immer, Wein war ja ursprünglich mal als Getränk gedacht und wenn das, wenn ich Freude daran habe, die Flasche zu leeren, dann habe ich einen tollen Wein getrunken einfach. Ja, und dann hat er genau seinen Zweck erfüllt an so einer Stelle.
Ich hatte eine ganz, ganz interessante Diskussion mit dem Harald Scholl, irgendwie letztes Jahr war das, glaube ich, wo wir unter anderem Fünf Vinum verkostet haben. Da hatten wir Diskussionen, ob der Wein, also nicht gut war, aber ob der eine gewisse Größe hat. Und ich habe ihm dafür für argumentiert und habe gesagt, wow, ich finde ihn großartig aufgrund dessen. Und er hat mich nur gefragt, möchtest du davon 3 Gläser trinken?
Mhm.
Und das war für mich so dieses Ausschlussargument, also wo ich sage, ja, du hast recht. Er hat genau das nicht, was eigentlich einen ganz besonderen Wein großartig machen sollte, dass ich ihn wirklich gerne trinke. Und
ja.
Einfach Freude dran habe, dass ich selber entscheiden kann, ob ich drüber nachdenke und mich da reinnörden möchte oder ob ich ihn einfach nur trinke. Und das zeichnet ja manchmal auch einen besonderen oder einen großen oder einen außergewöhnlichen Wein, egal auf welcher Qualitätsebene aus, dass man ihn gerne trinkt und sich auch nicht dran stören muss, wenn man das nicht möchte.
Mhm, ja. Aber das ist, finde ich, so, das ist halt genau dieses Ding. Es gibt ja immer so Verkostungsweine und da nicht so rein, so hochkomplex und das Ganze. Aber wenn wir jetzt zu zweit da sitzen und nach 15 Minuten der Dekanter immer noch nicht leer ist, dann denkst du, das ist, irgendwas läuft hier falsch.
Und war das Fußballspiel zu spannend? Oder?
Ja, und wir beide wissen, wir sind eigentlich gut am Glas. Also da kommt kein Trinkfluss auf,
ja,
in
ja,
dem
ja,
Fall.
Ja.
Sondern es strengt an.
Ja.
Und das soll ja diese Leichtigkeit des Seins oder drin sein. Und natürlich sind einige Weine leichter zu trinken, als andere. Jungen Tannat möchte ich auch, da ja auch nicht, dass ich die Flasche in 20 Minuten trinke. Aber wenn du sagst, du hast einfach ja, es ist, und das zeigt sich für mich oft, und das hat, aber muss auch nicht, es ist einfach, ich, so gerne, ich liebe, ja, Teroldigo, Basis Foradol, das ist immer eine Flasche im Kühlschrank bei uns, weil ich es einfach so hintrinken kann. Aber auch wenn du so halt große Pinus, Spätburgunder hernimmst, keine Ahnung, Huber, alte Reben, 2,2, das hat eine Trinkigkeit, etwas Animierendes, oder auch wenn du das ganz hoch gehst in Burgund, dann nimmst, ja, man muss den Preis natürlich einklammern, aber unabhängig, was den Wein ausmacht, ist, du schenkst den Wein ein, du trinkst das Glas und denkst dir, boah, ich habe richtig Lust auf das zweite. Ich habe richtig Freude daran, Wein zu trinken. Und das macht's aus.
Ging es dir so bei den Grand Chasseau von Dujac auch so? Also hättest du da einfach nur aktiv trinken können oder war der so absolut erhaben? Ah, okay. Ja.
Und es hatte nichts etwas von wir müssen jetzt das, ich hab's blind gemacht für alle in dem Moment. Es war einfach so, es ist was super lecker und stoffig und das und das und das. Dass wir nicht sagen, ach, jetzt musst du das und jetzt hole ich die ganz tollen Gläser raus und Silberbesteck, sondern einfach genau in dem Moment einfach, wo ich gesagt habe, boah, das hat einfach gepasst. Und das ist einfach so, wo du auch sagst, der Moment muss passen und oft arbeitest du ja gefühlt auf einen Moment hin und dann, es muss Samstag sein, es muss 2045 sein, es muss jetzt alles genau stimmig sein und genau dann performt irgendwas nicht, weil es doch nicht die perfekte Moment ist. Aber es kann auch vielleicht nochmal ein Dienstag sein, es regnet und ich habe einfach Lust, einen richtig guten Wein zu trinken. Und dann nicht runter und hol mir eine richtig gute Flasche und das passt ganz genau.
Ich hatte bei Spätburgunder immer das Gefühl, auch wenn man nicht weiß, was es ist, auch wenn man es blind serviert bekommt, auch wenn man den Wein vielleicht nicht kennt, was ja oft genug auch vorkommt, man spürt eine gewisse Größe. Man spürt sowas, was Erhabenes, was man nicht beschreiben kann. Das ist so wie so eine berühmte Persönlichkeit, die irgendwie den Raum betritt. Man hat so diese Energie und ich finde, vielleicht klingt das so esoterisch, ich weiß nicht, aber Pinots haben immer eine gewisse Esoterik dabei, die man irgendwie nicht definieren kann. Das finde ich eigentlich sehr außergewöhnlich, weil du es gerade eben mit Silberbesteck und mit großer Show erwähnt hast. Ich habe für einen Service vom Spätburgunder habe ich eine relativ klare Definition für mich, merke aber, dass es teilweise unterschiedliche Interpretationen gibt. Wie würdest du ein GG gereift 20 Jahre idealerweise servieren? Von mir aus den 2-2er Idee von Crispan. Was wäre für dich das?
Super wichtig, Temperatur.
Ja. Die wäre?
Ich würde, die Temperatur ist 12 bis 13 Grad.
Was ja schon gewagt ist, oder? So im allgemeinen Bewusstsein. Wenn du das den normalen Restaurant servierst, 12 Grad, der fragt der eine oder andere nach einem Bierwärmer.
Wir haben unseren Chambre hinten auf 13 Grad eingestellt.
Ja.
Das Rotweinkühler aus. Und es gibt nicht mehr so viele, die was sagen. Es gibt es immer noch.
Ja.
Also jetzt freuen sich immer, der Rotwein doch lieber auch gerne kühler. Aber meistens sind es dann auch oft sehr viele Leute, was einfach in südlichen Ländern Urlaub machen, weil man hier, denn hier in Deutschland kaum noch Sonne hat. Und dort ist es einfach normal, dass man den Rotwein kühler serviert. Und ich würde das Glas auch nicht zu groß wählen. Ansonsten, weil gerade bei der Reife oft, also gerade im Spätburgunder-Bereich, zu groß Glas, da hin und wieder habe ich mitbekommen, dass der Wein sich verliert. Da ist der kurzzeitig voll da und dann verliert er sich relativ zügig, weil das Glas zu groß ist für ihn. Weil es einfach diese, wie du sagst, diese Filigranität hat und sowas. Ich will nicht pauschal sagen, aber ich würde wahrscheinlich den Moment abwarten. Aber jetzt in dem Moment würde ich sagen, ich würde es nicht belüften, also nicht dekantieren. Das wäre für mich für den Spätburgunder. Was anderes, was ich dich gerne fragen würde, ich habe mit dem Friedrich Keller und mit Julian Huber mal einen Abend drüber geredet, hat man mit Spätburgunder, für mich halt die größte Matte, mit Spätburgunder, wo hast du die größere Weinerlebnis gehabt? Mit Rot oder mit Weiß? Und ist dann explizit Spätburgunder dabei gewesen? Weil für mich muss ich das meist auf Rot tendieren und fast immer ist es dann Spätburgunder oder Pinot.
Jetzt bin ich überfordert. Darf ich noch ganz kurz zur Auswahl von vorhin sagen mit dem Weinservice, finde ich super. Ich würde ihn auch nicht belüften. Man macht so viel kaputt, vielleicht auch gar nicht so in der ersten Wahrnehmung, sondern mehr, weil die Belüftung ja wie Katalysator wirkt und die Prozesse, die dann stattfinden, sind viel zu schnell, dass man ihn wahrnehmen könnte, auch wenn man ihn natürlich gleich am Anfang mit einer absoluten Präsenz darstellen möchte. Ich finde den Gedanken mit dem Kleinglas so großartig, so faszinierend. Also viel zu oft wird der Spätburgunder, wird der Pinot Noir im großen Glas überfordert und schafft es gar nicht, die Feinheiten wirklich nach oben zu tragen. Also den Gedanken fand ich so außergewöhnlich, deswegen würde ich den gerne nochmal aufgreifen. Dann fand ich grundsätzlich zu deiner Frage bei mir genauso. Also meine größten Weinerlebnisse hatte ich in der Tat mit Spätburgunder. Und dann teilweise aus dem Burgund, aber eben auch aus Deutschland, die mich sehr überrascht haben und die mich einfach berührt haben, wo ich es nicht in Worte kleiden kann. Ich kann für einen Riesling, den kann ich immer erklären. Ich kann auch einen Chardonnay oftmals erklären, was ich daran mag und was ich besonders finde. Du kannst, finde ich, auch beim, vielleicht auch, weil wir geübter sind, ich weiß es nicht, beim Chardonnay die Reduktion rausschmecken, erklären. Du kannst beim Riesling, kannst du die spontane Gärung oder was auch immer, you name it, kannst du erklären, kannst es darstellen. Beim Spätburgunder greifen die verschiedenen Elemente so in sich ineinander, dass du ein komplettes Ganzes hast und es nicht erklären kannst, dich deswegen einfach nur berührt. Also daher auch bei mir die größten Erlebnisse waren in der Tat Spätburgunder rot. Und dann aber auch nicht zu gereift, auch nicht zu jung, sondern so 10, 15 Jahre. Und da etliche, also egal ob das Fürst ist, ob das, wenn man Huber probiert, ob das Keller ist. Ich fand es auch interessant, dass Klaus-Peter Keller den Spätburgunder als den roten Riesling oder als Spätburgunder als Riesling in Rot erwähnt hat. Also den Gedanken, aber auch sein Spätburgunder fand ich auch sehr, sehr außergewöhnlich. Von der A, Nekel fand ich oftmals sehr, sehr großartig, habe mich sehr, sehr begeistert, sehr berührt. Aber es sind immer so die transparenten Typen, es sind Crispband, großartig. Es sind niemals die lauten oder die plakativen oder die breitschultrigen Typen. Also ich bin da eher der Sensible.
Ich finde halt, dieses Beispiel von, ich mache oft, da probiere ich was und das ist halt, was ich dann hin und wieder für mich selber erlebe, das ist ein schön gemachter Rotwein oder schön gemachter Pinot. Das ist ein großartig, das sind ganz, ganz tolle Weine, kannst nichts dran finden, aber es hat aber auch keine so Herkunftsmarkanz. Du sagst, na, das muss doch, das ist ganz typisch dafür, sondern es ist einfach so, das könnte auch so super schön gemacht von woanders sein. Von überall, so ein bisschen. Was ja der Qualität des Weines an sich nichts wegnimmt, sondern es gibt einfach Sachen, wo du sagst, okay, gut, so wie du sagst mit der Aussage mit dem Pinus, der Rote Riesling, gesagt, so, wenn halt genau das, wo du sagst, okay, ich habe hier genau, da kommt alles zusammen, da kommt Säure, gerade Pino, der einfach durch seine Boden rüberbringen kann, wie es kaum eine andere Rebsorte hat, weil es einfach nicht diese intensive Eigenfrucht hat, weil durch diese Dünnschaligkeit einfach auch sehr, sehr schwierig oder sehr, sehr sensibel auf Veränderungen im Boden und das Ganze, die Sachen. Jetzt kommt meine fehlende Schulbildung zum Tragen.
Ich wollte die ganze Zeit schon fragen, dein Quatsch.
Ich habe so einen Wortschatz von 150 Wörtern, die sind völlig aufgebraucht. Ich muss jetzt alle wiederholen, ich muss sie erfahren.
Kein Problem. Ich kann eine Werbung einspielen. Dann fällt es nicht so auf.
Dass du halt gerade so viel Veränderung im Boden sich im Pinot viel stärker widerspiegeln als in anderen Rebsorten, wo du jetzt diesen Cabernet-Vergleich quasi genommen hast, macht es halt so besonders. Und da, wo ich sage, okay, pass auf, das ist jetzt kommt Schiefer, jetzt kommt Buntsandstein, jetzt kommt Kalk einfach. Und das merkst du beim Pinot einfach sofort, wie sich die Säure entwickelt, wie steht es da, wie ist die Saftigkeit, wie ist der Vulkangestein, soll ich sagen. Und das ist halt etwas, was gefühlt, der Pinot am besten rüberbringt.
Ich fand die Aussage von Mary Edwards damals ganz gut. Sie sagte, wir machen keinen Pinot Noir. Wir nutzen ihn nur, um Boden und Klima beziehungsweise unsere Handschrift greifbar zu machen. Und ich finde, das sagt es im Prinzip. Also ein Pinot Noir ist nichts anderes als ein Transmitter der Umgebung, in der er aufwächst. Und der Winzer muss es nur verstehen, dann eben auch zurückblickend dann auf deine Anfangsfrage, was ist interessant oder was ist für einen Koch interessant, wenn man seine Handschrift oder wenn man das Produkt rausschmeckt.
Oder bei Winzern, wenn die Frage ist, ob man sich dann geschmeichelt fühlt, wenn man den Winzer rausschmeckt oder ob man sich mehr darüber freut, wenn die Lage halt
das hattest du gesagt, genau. Ja. Und ich hatte den Parallelgedanken im Kopf, was ist am interessantesten, wenn man den Koch wiedererkennt oder wenn man das Produkt wiedererkennt, also was ja da genauso ist. Und damit habe ich mir deine Aussage für den Winzer erklärt, ja. Daher, ich weiß es nicht. Beides hat bestimmt einen gewissen Reiz, aber ich glaube, die große Kunst ist, sich selber zurückzunehmen und als Service der Elemente zu dienen. Und als Winzer mehr oder weniger, ja, wie in dieser Aussage auch, zu interpretieren, die Bodensklima zu interpretieren, die Besonderheit des Ortes, wo der Wein wächst. Beschäftigst du dich im Allgemeinen mit den Gegebenheiten von mir aus der Rebsorten oder der Orte? Also keine Ahnung, weißt du oder kannst du wiedergeben, was rein botanisch beim Spätburgunder so das große Problem ist oder die große Herausforderung oder ist dir es zu technisch als Sommelier? Sollte man sich damit gar nicht so sehr beschäftigen, sondern dafür gibt es Winzer.
Das heißt, meinst du Boden?
Nee, botanische Prinzip, so die dünne Bärenhaut wird ja oft außen vor gestellt, dass das große Problem ist. Oder eben die Reifefähigkeit der Rappen, dass man eben dann mit Rappen vergären kann, was beim Cabernet ja undenkbar ist, weil die niemals ausreifen, weil die übergrün sind und du dann diese Stieltannine drin hast. Oder teilweise beim Nebbiolo auch relativ schwer ist und da eine Philosophie-Sache ist, aber beim Pinot, beim Spätburgunder durchaus möglich ist, dass du reife Rappen mitverarbeitest. Die dünne Schale halt immer das Fatale ist dabei, weil es zum einen ein wenig Farbe abgibt, weil es natürlich sehr viel Feinheit beim Säuremanagement erfordert, aber eben natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass du relativ schnell Mostaustritt bei der Verarbeitung hast, dass Probleme mit Grauschimmel etc. bekommen kannst, also allgemein eben auch mit Schädlingen bekommen kannst und was eben dann auch fortlaufend zu eine weiterführende Mutation führt, warum es eben Grau- und Weißburgunder aus dem Spätburgunder gibt.
Ich finde, das ist für mich also absolut nochmal eine Thematik, die noch eine andere Dimension reinbringt und noch weiteres Thema zeigt, dass dieses Lernprozess für einen, was Wein angeht, niemals aufhört und du immer noch dazulernen kannst und es einfach noch absolut noch interessanter ist, was du auch in Bezug zum Beispiel auf die Rappen und das Ganze gesagt hast. Der Klimawandel bringt ja seine Challenges mit, vor denen wir alle stehen und sagen, okay, welche Rebsorten haben noch Potenzial im Sinne von, wir können da noch anders an die Variante rangehen. Wir können anders noch, vielleicht noch mehr Gerbstoffe, vielleicht mehr Frische, mehr Säure irgendwie rausholen, indem wir so und so arbeiten. Und ich glaube, das ist ein absolutes Thema, worüber ich mich immer freue, wenn ich noch da Informationen bekomme von den Winzern, wenn ich da nachfrage, frage auch effektiv nach danach und dass mir das erklären einfach auch, wie sie die Dinge auch sehen, weil das finde ich auch mal spannend, wie unterschiedlich Leute auf die gleiche Frage antworten, weil sie auch dort ihre eigenen Philosophien haben und dass wir haben das ja schon so oft miteinander besprochen, dass es halt genau nicht nur die eine Wahrheit gibt, sondern jeder seine Sichtweise hat. Und ich finde es immer spannend, wenn ich etwas weiß, frage ich nach und weiß hinterher mehr. Und zwar ist meine Meinung diverser geworden und ich habe mehr Ansatzpunkte und Dinge, über die ich selber noch gar nicht nachgedacht habe. Und darum finde ich das, glaube ich, auch ein Punkt, der was für uns auch immer spannender werden sollte. Und wer die Möglichkeit hat, und ich habe es leider nicht gehabt, dass man diese Chance nutzt, wirklich in ein Weingut hineinzuschauen, um auch diese täglichen Herausforderungen, vor denen die Winzer stehen, einfach noch mehr wertschätzen kann. Ja, weil ich weiß noch genau für mich, das vielleicht hole ganz schnell aus, dann bin ich auch fertig. Ich sage, wir haben hier in der Mosel unsere Steillagen, da wo es unfassbare Handarbeit und Risiken das Ganze gibt. Aber ich war, als ich das erste Mal in Madrid in Gredos gewesen bin und mir einen Weingarten angeschaut habe, Da kommt man so ein bisschen hin mit seiner mitteleuropäischen Arroganz und glaubt, man weiß, wie Weingärten ausschaut. Und man schaut da hin und denkt sich, okay, gut, was wird hier angebaut? Kartoffeln oder Garnatsche halt auf Oberschenkelhöhe hast. Und wenn du überlegst, dass du da gebückt den ganzen Tag rumrennen musst und sowas, sind einfach jeder vor seine eigene Herausforderung gestellt, die wir zu bewältigen haben. Und das bringt einfach, ja, zu viel Mehrwert.
Also eben auch die verschiedenen Facetten des Weinbaus dadurch mitzuerleben. Oder eben auch, wie du sagst, natürlich, wenn man ein Praktikum macht oder eine Zeit lang oder vielleicht sogar ein Jahr lang in so einem Weinbaubetrieb mal mit sein darf, das prägt einen natürlich maßgeblich, aber eben auch jeder Winzerbesuch und dann die Fragen stellen und auch zu sehen, wie Winzer sich einfach weiterentwickeln, weiter lernen, auch im Zuge dessen, dass es jetzt verschiedene Universitäten wie eben Geisenheim oder UC Davis gibt, die sich mit verschiedenen Sachen beschäftigen, an die man vor 10, 20, 30 Jahren noch nicht mal gedacht hat, dass man endlich anfängt, alkoholische Vergärung irgendwie zu analysieren, dass man versucht mit, ich weiß nicht, ob zu Beginn deiner Karriere jemand über pH-Wert gesprochen hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwie vor 30 Jahren jemand annähernd das Wort pH-Wert in den Mund genommen hat.
Nein.
Und das sind halt, oder jetzt gerade phenolische Reife oder Phenolit im Allgemeinen, ist ja was seit 5 Jahren oder seit 7 Jahren überhaupt ein Thema ist. Und so eben diese verschiedenen Entwicklungen einfach mit den Winzern zu durchleben und zu merken, ja, Wein ist ein unendliches Thema und wir können ganz, ganz viel mehr und ständig lernen.
Absolut. So wie wir gesprochen haben, ich finde das auch immer spannend, wenn du sagst, okay, pass auf, du probierst den neuen Jahrgang und du redest darüber und dann plötzlich sagte jemand, wir haben das jetzt so und so gemacht und die Sichtweise hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert, wir haben jetzt ein bisschen raus vom Holz, weniger Reduktion, das und das, das ist unser Weg, den wir für uns gefunden haben. Und ob wir in 10 Jahren noch genau dasselbe machen, das wissen wir jetzt noch nicht, aber das ist jetzt für uns, für diese Momentaufnahme, in der man sich dann befindet, auch immer, finde ich immer super spannend zu sehen. Das macht dieses Thema Wein ja so großartig, finde ich.
Auch die Sensibilität, die ein Winzer dafür haben muss, also gerade eben auch bei einer sensiblen Rebsorte wie Spätburgunder, die zu verstehen, die zu interpretieren und eben auch im Zuge der Klimaveränderung. Also dass man, weil du gerade das Holz angesprochen hast, dass man von Barriques auf Tonneaus geht. Also dass man von 225 bzw. PS, 228 Liter, auf 500 Liter Tonneaus oder eben wieder zurück ins Stückfass oder in den Fuder geht und das Holz nicht als das Maß der Dinge sieht, sondern einfach nur als Spielart des Ganzen und nicht mehr mit dem Geschmack des Gebindes arbeitet, sondern einfach mit der Oxidation beziehungsweise mit den einzelnen chemischen Abläufen, die dort stattfinden.
Gehe ich absolut mit dir. Man muss halt aber auch sehen, dass wir uns auch dort einfach noch in einer, auch wenn wir schon sehr, sehr lange Rotwein machen, in einer, gerade wenn es Qualität antrifft, doch in sehr jungen Phase befinden vom Rotwein, wo wir uns auch jeder so ein bisschen so seine Wege noch selber für sich findet. Aber wenn du, keine Ahnung, so die Klassifizierung anschaust und solche Sachen. Also ich finde das schon so ein Punkt, wo du sagst, okay, wir haben uns da mit Spätburgunder im Holz auch schon direkt mal das oberste Maß aller Dinge ausgesucht, mit dem wir vergleichen wollen und dem wir konkurrieren wollen. Das finde ich dann aber auch immer ist in der Hinsicht oft auch nicht fair.
Das stimmt, aber ich finde, was du gerade eben erwähnt hast, Klassifikation, allein der Wegfall des traditionellen Klassifikationssystems war ja eines der größten Geschenke, die ein Spätburgunderproduzent bekommen kann. Also, dass nicht eben ein Spätburgunder Auslese trocken das Maß der Dinge ist, sondern dass man dort andere Wertigkeiten hat. Dass man also frischer, lebendiger lesen kann, dass eben ein Wein weniger Öxler haben kann, dadurch vielleicht eine andere Säurestruktur, eine andere Lebensfähigkeit, eine andere Entwicklungsfähigkeit, eine andere Gustatorik, eine andere Lebendigkeit, aber vielleicht einfach nur, vielleicht nicht ein Kabinett, aber eine Spätlese wäre. Also dass man damit keine Wertigkeiten als solches mehr hat und somit komplett neu denken kann. Aber dann, wenn man eben rückblickend denkt, haben wir ja erst seit 10 Jahren wirklich aktiv dieses neue Klassifikationssystem, wo man eben nicht mehr in Kabinett, Spätlese, Auslese denkt. Und wie schnell sich die Winzer da auch regeneriert haben und einen neuen Weg gefunden haben. Finde ich toll, finde ich super.
Ich glaube, grundsätzlich das Qualitätsdenken war ja in der Spitze immer schon da und dass man einfach da seinen eigenen Weg gefunden hat. Aber ich glaube, die Kommunikation war das große Problem. Ich fand ja auch ganz groß, dass ich konnte mir ein bisschen auch wieder einlesen und machen. Wenn du sagst, okay, pass auf, wirklich seit 12 haben wir das 4-Stufen-System, dass wir natürlich aus einem Bereich kommen, anders halt aus als das Burgund, dass eine Klassifizierung auf Öxl gewesen ist. Also auf gar nicht auf Herkunft in dem Sinne, sondern wie du gesagt hast, diese späteste Kabinettvarianten, dass das immer unser Qualitätsdenken war. Aber das hat es ja im oberen Bereich, war das ja immer schon Pionierarbeit, anders denkend, Leute, die vorangegangen sind. Wenn du damals noch, ich fand, mir hat mich damals aufgehoben, der Hendrik, glaube ich, alte Höllenberg, August Kessler, das waren ja auch Leuchttürme, die zu der Zeitpunkt ja völlig alleinstehend da waren. Wenn du jetzt Anfang der 90er.
Schon in den 90ern. Ja. Ich hatte mal 92 und 94 habe ich probiert, großartig. Ja. Also Höllenberg, August Kessler, Spätburgunder. Wahnsinn. Also den habe ich wahrscheinlich 2004 probiert und auf der Karte gehabt und zwar spektakulär oder damals auch Künstler, ja. Eben damals mit einem ganz eigenen Stil und eben auch mit diesem Versuch, sich loszustrampeln von den Auslesen oder beziehungsweise sich über die Lage zu definieren. Jetzt auch um im Rheingau zu bleiben, es waren natürlich viele andere ja. auch.
Aber ich finde halt, für mich ist zum Beispiel Rheingau immer, gerade im Rotweinbereich, immer Pionier gewesen und was bis heute mittlerweile ist Rheingau für mich so ein bisschen schlafender Riese. Da gibt es andere Regionen, die was einfach so sehr, sehr stark angezogen haben. Aber wenn du es auf die Geschichte siehst, war es der Rheingau eigentlich immer, der was da aufgrund der Geschichte einfach erste Reihe gewesen ist.
Ohne Frage. Also teilweise ganz legendäre und
Kloster Eberbach,
spektakuläre also, Erbacher oder Aßmannshäuser Spätburgunder erzeugt hat. Aus den 50er Jahren, teilweise aus dem letzten Jahr, vorletzten Jahrhundert. Ja. Was mich bei sowas interessiert, wo man eigentlich selten Antworten bekommt, ist, wie man damals gearbeitet hat. Ob man da ähnlich gearbeitet hat, ob man damals schon auf Sachen wie Ertragsreduktion zum Beispiel geachtet hat oder ob sowas keine Rolle gespielt hat und alles mehr oder weniger Zufallsprodukte waren.
Ich glaube, also das ist, also wenn man gerade diese Rheinkau-Geschichte hernimmt und das von den Klöstern und mit den Zisterziensern, dass da schon bewusst die besten Stücke ausgesucht, angeschaut, dokumentiert, was ja einfach auch bei etwas war, einfach eine große Thematik war, dass dokumentiert wurde, ist aus diesen Stücken kommen die besten Dinge raus. Kann man da, glaube ich, schon dann auch, dass das einfach alles schon Vorläufer waren und dass das Wissen dafür, dass Gutes, du bekommst Gutes, wenn du gut arbeitest oder gut Pflege benutzt, war ja schon immer, glaube ich, im Grundwissen der Leute verankert. Mhm. Und durch Weitergabe ist das einfach noch genauer und auch erklärbarer geworden, glaube ich.
Aber die Frage ist, was man davon noch nutzen kann heutzutage. Also weil sich ja verschiedene Sachen, wie eben auch ja, Ertrag, Rebstockalter und so weiter, durch das veränderte Klima, den veränderten Geschmack, den veränderten Ausbau ja teilweise auch verschoben haben. Also, dass man früher eine andere Vorstellung vom optimalen Ertrag hatte, dass man da eben mit einem Ertrag von 50, 60 Hektoliter an die Sache rangegangen ist, aber die Grenze da eben auch nach oben war, anders als beim Riesling, wo viele sagen, es ist falsch, wenn man einen Riesling, gerade jetzt, wenn wir vorhin die Mosel hatten, einen Riesling zu reduzieren, das verändert nur zu stark seine Kernstrukturen. Man sollte einen Riesling mehr oder weniger laufen lassen. Das ist immer Philosophie-Sache, aber das ist, was viele Winzer gesagt haben. Und beim Pinot sagen viele in früheren Zeiten, also vor 100 Jahren, war es interessant, den bei 50, 60 Hektoliter zu ernten. Mittlerweile sind 30, 35 Hektoliter so das Maß der Dinge, wo man die besten Qualitäten rausbekommt. Weniger ist aber auch nicht gut. Oder was ich eben auch sehr interessant fand, war so die Betrachtung des Rebstocksalters, dass zwischen 20 und 25 Jahren die Rebstöcke eigentlich absolut optimal sind und man dort die besten Weine herausgeneriert und immer darauf achten sollte, dass man eben die Rebstöcke in dem Alter dann auch so ersetzt. Ab 40 Jahre wird es teilweise problematisch, weil die Weine einfach zu phenolisch werden. Dadurch, dass die Erträge niedriger, also dann teilweise unter 30 Hektoliter gehen und ab 70, 80 Jahre hast du einen absoluten Vitalitätsverlust des Holzes, was die Reife negativ beeinflussen kann und die Weine teilweise schon im frühen Stadium kippen. Und das ist ja anders als bei anderen Rebsorten oder bei anderen roten Rebsorten, beim Grenache zum Beispiel oder eben beim Cabernet, wo die Rebstöcke ja doch teilweise richtig knochenalt werden können. Und weiß nicht, ob das sowas früher auch schon bewusst war oder betrachtet wurde, ob das Klima anders war. Aber ich finde, das sind so Erkenntnisse, wenn man da dann auch aus den Erzählungen der Winzer sowas herauslöst, finde ich das total spannend.
Ja, ich glaube, aber ich denke gerade, wenn man jetzt das Thema Klaus-Peter Keller von gehabt und jetzt auch Dortmund, der mit viel mit dieser High Density jetzt dann auch gearbeitet, und früher hieß es dann auch bei vielen, vielen anderen Winzern, okay, gut, nur alte Rebstöcke sind das Wahre und das ist wie Gold zu behandeln. Ich denke, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen für sich passende Variante geben. Es gibt auch dort meines Erachtens noch nicht den einen Weg, und nach dem müssen wir uns alle richten. Das wäre ja auch einfach auch zu leicht, das zu machen, sondern einfach zu sehen, okay, was ist für uns stimmig, und vor allem einfach auch, was für Weine möchte ich produzieren in der Variante. Und ich finde gerade auch, wir leben meines Erachtens nach in der spannendsten Zeit, was Wein angeht, weil ich glaube, Weine, wie sie früher gemacht worden sind, sind heute nicht mehr reproduzierbar, einfach aufgrund des Klimawandels und das Ganze. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf reife Weine zuzugreifen. Und das, was jung gemacht wird aktuell, ist so gut, wie es noch nie gewesen ist. Und die reife Weine, der Weine sind an einem Punkt, wo man sagt, unfassbar. Unfassbar, wie heute ein 20er Barolo schmeckt, wenn du ihn aufmachst, ist voll da. Früher hast du gesagt, nicht vor 15 oder 20 Jahren anfasst, und plötzlich ist das ein Wein, der total offen ist. Und ich glaube, dass uns das mehr noch viel stärker ins Bewusstsein rufen müssen, welche Herausforderungen eigentlich da auf uns zukommen. Und ich spreche da einfach auch immer sehr, dient so ein bisschen auch immer die Nachfrage des Marktes an, weil Verfügbarkeit für mich halt auch immer Thema ist, und dann auch Weine produziert werden, die einfach auch dann so gemacht worden wären, dass sie einfach sofort da sind, oder?
Also ein großes Thema dabei ist ja, was du eben gerade geschildert hast, Klimawandel. Ich finde deinen Gedanken spektakulär. Also, dass wir sagen können, wir können die Weine heutzutage noch richtig im knochigen alten Stil aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren probieren, egal ob aus dem Piemont, egal ob aus der Rioja oder anderen Teilen Spaniens, aus dem Bordeaux, dass wir auch die Reifen ganz Old-Style, Schatten auf die Pub unter anderem noch probieren können und so weiter. Oder eben teilweise, gut, Deutschland hatte dann teilweise nicht ganz so ruhmreiche Phasen in dem, was ja begründet ist, aber auch da teilweise Weine produzieren können, die früher eine ganz andere Stilistik haben und jetzt durch das Know-how, die Weine sich wahnsinnig entwickelt haben. In der Zukunft wird es natürlich spannend. Klimawandel ist allgegenwärtig, die Temperaturen, wir sehen es, wir sehen die extremen Wettersituationen, wir sehen die veränderten Lesezeitpunkte, die ja beim Spätburgunder unglaublich wichtig sind. Manchmal entscheidet da ja ein, zwei Tage komplett, um ein ganzes Jahr eigentlich komplett anders erscheinen zu lassen, als man das ganze Jahr drauf hingearbeitet hat, beziehungsweise wenn dann so eine extreme Regenphase dann irgendwann kommt, wo es mit einmal 36 Stunden durchregnet im Herbst, kannst du vieles von dem Traubengut wegschmeißen aus verschiedenen Gründen. Also da haben die Winzer nochmal ganz andere Herausforderungen, aber so im generellen Klimawandel und Spätburgunder, ist er Gewinner oder Verlierer?
Ach, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich denke, für einige Regionen, wie zum Beispiel jetzt einfach die Mosel, ist ein absoluter Gewinner, der Pinot, dass er jetzt an Relevanz einfach gewinnt. Mhm. In anderen Regionen, wo es grundsätzlich einfach schon immer heiß war.
Baden-Pfalz.
Baden-Pfalz. Und ja. Ich hatte das lustige Situation, weil du wegen Ertrag. Und dass du sagst, okay, man reduziert Ertrag, was ja aber auch nicht einfach der Weisheit letzter Schluss ist, weil ich dann einfach gesagt habe, Friedrich Keller saß auf dem Podium und gesagt, ja, wenn die Konzentration so ist, warum lässt man dann einfach nicht wieder mehr hängen, damit man die Konzentration einfach verteilt? Das ist ja natürlich auch sehr einfach gedacht. Da gehören natürlich viel mehr Faktoren dazu, wo wir dann einfach mit Sicherheit auch vielleicht da wieder dieses Klon-Thema noch interessanter wird. Einfach, okay, was wird resistenter? Punkto auch, wie kann man noch agieren? Laubarbeit, blablabla. Das ist, glaube ich, etwas, was mit sich Winzer jeden Tag auseinandersetzen und was dann eine Thematik ist. Aber dort sieht man, okay, gut, es jedes Jahr wirst du wieder von vor neue, andere Herausforderungen gestellt. Mhm. Und jedes Jahr ist so, ja. Ich würde am liebsten wieder dieses Thema mit dem Preis hernehmen, weißt du, wo man sagt, okay, gut, mach ruhig. Warum rechtfertigen sich die Preise, die Risiken, die die Winzer tragen, für das Endprodukt ist einfach für uns oft leider nicht nachvollziehbar, weil wir uns mit diesen Themen zu wenig auseinandersetzen. Aber ich denke, jeden Tag, so wie du sagst, mit ein, zwei Tage können einen Unterschied machen, ob die Lesezeitpunkt betroffen ist oder was. Genauso kann ein Hagelschaden, der Frost, dass wir keine richtigen Winter mehr haben. Eska ist ein Thema jetzt, was immer stärker wieder kommt.
Kirschessigfliege.
Ja, die Risiken werden immer größer für den Weinbau. Mhm. Und da muss man einfach sagen, gut, das muss am Ende auch jemand tragen. Und ist der Endkonsument, ja, aber nichtsdestotrotz, der Winzer kann seine Ware auch nicht verschenken, einfach nur um damit zu stehen, so, der nimmt noch faire Preise.
Naja, ja, aber was ist fair letztlich? Das ist halt immer so eine Frage. Was ist
fair, wenn wir drei Monate, zwar in zwei Monaten ausverkauft sind, aber nach sieben Monaten kein Geld mehr haben?
Ja, ja. Und wenn du halt mehr oder weniger so einen Spätburgunder nimmst, das trifft natürlich auf andere Rotweine und Weißweine zu, aber du nimmst allein Barriquefass, 225 Liter, ca. 300 Flaschen. Kostet zwischen 800 und 1000 Euro. Dann die Flasche als solches mit einer gesamten Ausstattung, wenn du einen Korken nimmst, bist du allein schon, ohne dass was drin ist, bei 5 Euro. Beim Spätburgunder, der sehr, sehr aufwendig ist, ist ja eine der Rebsorten, die absolut keinen Fehler, weder im Keller als noch im Weingarten, überhaupt erlauben, brauchst du eine wahnsinnige Aufmerksamkeit. Also normalerweise bist du zwischen pro Hektar, sagt man, 300 bis 500 Stunden im Weinberg. Beim Spätburgunder bist du das Doppelte im Weinberg im Vergleich zum Regent. Haha, naja, das ist jetzt eine Extremsituation, aber Müller-Thurgau ja, von mir aus.
Ja, nein, absolut.
Also, ja, und sowas muss ja. Weil halt alles einfach
auch. Am Ende wird ja auch Wein daraus.
Ja, natürlich, ja. Der dann halt genau, einen anderen Preiswert hat und woran man es dann auch manchmal misst.
Genau.
Und daher ist es dann wieder der Unterschied zwischen einer Coca-Cola und einer handgemachten Limonade. Die muss natürlich, wenn es aus frischen Limonen gemacht wird, was anderes kosten als eine Coca-Cola. Und so ist es beim Spätburgunder eben auch. Ich will jetzt einen Müller-Thurgau nicht mit Coca-Cola gleichsetzen, aber einfach nur, um das Ganze zu verbildlichen. Und manchmal finde ich, sollte so ein Wein auch mehr kosten, wenn man ein anderes Bewusstsein dafür hat, ihn dann zu trinken, sich anders drauf einzulassen, ihn anders zu schmecken und ihn einfach auch viel bewusster zu genießen und vielleicht auch ein bisschen langsamer zu trinken. Also natürlich soll er eben doch trinkfreudig sein, aber eben auch langsamer zu trinken.
Mhm. Ja, aber weißt du, sagst ja, man muss einen gewissen Preis haben. Das ist ja wie bei, wenn jetzt sind wir beide schon etwas älteres Semester und wir kennen natürlich auch Sprüche wie, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Es ist an vielen Sachen einfach schon was Wahres dran. Mhm. Und auch in der Hinsicht. Es kann am Ende nicht der Preis eine Rechtfertigung sein, wenn du sagst, ja, der Wein war okay, und du sagst, ja, aber der hat auch nur 8 Euro gekostet, ja, dann ist er Weltklasse. Mhm. So funktionieren ja Einschätzungen von Dingen nicht, also das finde ich immer, das ist das zu leicht am Ende. Ich habe gesagt, der Wein hat mir nicht geschmeckt, ja, hat ja auch nur 20 Euro gekostet.
Mhm.
Das ist ja auch so funktioniert das ja auch einfach nicht, also von dem her.
Ich fand die Aussage von Ulrich Sauter vorletzte Woche ganz spannend, als er begründete, wenn ihn jemand fragt, warum ein Wein 20 oder 200 Euro kostet, was der Unterschied wäre. Und er sagt, hauptsächlich Geologie. Kommt ja beim Spätburgunder auch in Frage? Der Boden ist ja schon, du hast damit ja letztlich das ganze Gesamtthema aufgemacht, sehr ausschlaggebend. Hast du Favoriten? Also magst du lieber Schiefer, magst du lieber Vulkan, magst du lieber Granit oder Kalk, Lehm, Löss, Ton? Was, also wo findest du deinen Geschmack am besten gespiegelt? Wo findest du die Rebsorte am besten aufgehoben? Kann man das rausschmecken? Kann man den Boden schmecken? Oder verändert sich nur der Wein als solches?
Ich finde, das ist natürlich jetzt, verändert sich der Wein oder verändert sich? Ich finde, man kann Boden rausschmecken, gerade wenn du so Rebsorten hast, die es auch extrem zulassen, wie halt der Pinot, die so ein Spiegel des Bodens sein können. Für mich ist das so wie, keine Ahnung, wie Palmino. Schmeckt Palmino aus dem Sherry-Gebiet und schmeckt Palmino, also Listan von den Kanaren, dann schmeckst du einmal Barista und einmal schmeckst du Vulkan, aber 1:1 voll raus. Und das, finde ich, kann der Pinot halt genauso im roten Bereich sehr, sehr stark. Ich persönlich bin wahrscheinlich schon bei Kalk und ich mag einfach Schiefer, wobei auch alles seinen Charme, auch Vulkan. Also ich finde, dass gerade das macht halt diese Besonderheit aus, den Reiz, wenn du diese Dinge nebeneinander probierst und halt wirklich mal die Regionen, das macht ja den Ortswein aus, probier die Ortsweine mal gegeneinander, was macht denn einfach Breisgau aus, dann das Glas, wie aufgemacht, was macht den Kaiserstuhl aus, und dann probierst du es nebeneinander und sagst so, okay gut, nimm jetzt zwei ähnlich arbeitende Winzer und stellst den Ortswein dahin und dann schmeckst du plötzlich einen Unterschied. Vom Boden, vom Pinot. Das ist Pinot, das ist auch Pinot. Dann schmeckst du einfach, dann Interpretation des Winzers, wenn sie halbwegs ähnlich arbeiten, kannst du einfach den Boden einfach noch besser rausschmecken. Und das macht es ja aus, finde ich.
Wie fühlt man den Boden? Also kannst du die einzelnen Eigenschaften im Pinot dem Boden zuordnen? Also wie schmeckt das Kühle des Schiefers oder eben das Kühle des Kalks? Oder wie schmeckt das Kühle des Kalks anders als das Kühle des Schiefers? Schmeckt das Warme des Tons ähnlich dem Warmen des Vulkans? Also hat man da Parallelen? Kann man das irgendwie greifen? Oder also ist es wieder so verkopft? Also bin ich da wieder zu theoretisch?
Ich finde, du kannst, das ist ja das Schöne, man kann sich ja in allen Sachen wirklich verlieren. Und man hat ja auch dann seine eigene persönliche Interpretation. Wenn man das versucht, jemand anderen zu erklären, klingt das für einen selber logisch. Der andere kann in dem Moment vielleicht aber nichts damit anfangen. Nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es so Varianten, die man so Schiefer hat, eine super, super intensive Markanz an kräuterig, an würzig, an Bitterkeit. Für mich ist das immer so eine super laute, dunkle Frucht, die fast in so eine Konflikt von der Konzentration wie von so einem Brand kommt. Und dann super, doch super filigran und weich gepuffert, während halt der Kalk diese frische, diese extremen Säure, dieses helle, mehr scheinende, schimmernde wiederbringt. Also ich finde, man muss da schon, ich finde, du kannst es sehr, sehr stark verkostungstechnisch trainieren, dass du da hinkommst, glaube ich.
Hast du es trainiert? Also hast du dich hingesetzt und hast gesagt, okay, das ist Kalk, so schmeckt Kalk, so spüre ich das. Weil ich bin ja immer wieder total, nicht nur ich hatte es letztens auch mit einem Kollegen im Podcast, der sagte, es gibt keinen so guten Verkoster wie eben dich. Und du hast es ja damals in deiner Folge so verargumentiert, dass du gesagt hast, ich könnte es noch nicht mal in Worte kleiden, warum ich so schmecke. Ich erinnere mich nur einfach an Situationen, wo ich schon mal probiert habe und kann es daher eben benennen, weil ich mir die Sachen gemerkt habe, die ich dann verkostet habe. Oder eben das herleiten konnte, welcher Boden etc. und das eben bewusst wahrgenommen habe. Also die Dinge einfach wiedererkennst. Hast du dich da trainingsmäßig hingesetzt und gesagt, heute 25 Kalk Spätburgunder, damit ich es mir merke?
Ich versuche immer nach Möglichkeit auch Vergleiche zu ziehen, dass ich es direkt daneben habe, dass ich einfach wirklich Bodentypizitäten gegeneinander probiere, damit ich es mir vorstellen kann in einer Weise.
Sollen wir es machen? Sollen wir einen Wein probieren und dann einfach nebeneinander probieren?
Können wir gerne machen. Machen wir Biengarten und Grünhaus?
Gerne. Super Idee. Wow, super Idee. Ja. Kalk neben Schiefer, oder?
Genau, Kalk, Mergel und Schiefer.
Fände ich einen total spannenden Vergleich, die beiden nebeneinander zu probieren. Mhm. Also zum einen aufgrund der Häuser, aufgrund der Stilistik der Weine, der Wahrnehmung auch, der extremen Individualität und dass sie so signifikant sie selber sind.
Absolut. Ich bin ja sowieso, man, die Christmann-Geschichten, ich finde dann mit der Sophia zusammen einen anderen Schub bekommen. Nichtsdestotrotz würde ich dem Steffen auch seine Wertschätzung geben bringen. Das ist ja für mich gefühlt wie diese Thematik, Deutschland wurde ja einfach jahrelang auf Riesling reduziert, in Anführungsstrichen, weil das haben wir halt Weltklasse gemacht. Da braucht man sich nicht zu schämen, wenn man darauf reduziert wird. Aber es gab halt, gibt halt immer noch Sachen links und rechts daneben. Und die wurden halt leider nicht so wahrgenommen, wie sie jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass man eine Alternative zum Burgund sucht, weil die Preise einfach so explodieren, was natürlich das einfach noch wie als Katalysator ist, dass diese deutsche Spätburgunder-Wahrnehmung noch stärker jetzt einfach vorangetrieben wird, weil links und rechts vom Weg geschaut wird. Und da ist einfach Deutschland in absolut erster Reihe positioniert, eine Alternative zu bieten und nicht nur Alternative, sondern eine Eigenständigkeit dazu haben. Da hat für mich Christmann jetzt wirklich einen richtigen, richtigen Schub gemacht. Da bin ich richtig begeistert davon.
Unglaublich. Also ich war ja immer ein großer Christmann-Fan. Man mochte die Rieslinge, teilweise auch die Weißburgunder und so weiter. Also es gibt, gab immer verschiedene Ebenen, aber ich fand es großartig, was die mit den Rieslingen dargestellt haben. Und war so unfassbar überrascht, dass so ein Weingut sich mit einmal nochmal komplett neu definieren kann. Und mehr oder weniger auch mit der Erwartungshaltung, die man durch die Rieslinge an dieses Weingut hatte, eine ganz andere Kernkompetenz noch mal herausarbeiten konnte und mit einmal auch für Pinot stand. Und eben, was man dort probiert hat, das war so außergewöhnlich und war so, so signifikant anders. Und trotzdem entsprach es dem Stil des Weingutes auf eine ganz andere Art und Weise. Und also war ich direkt von Anfang an schockverliebt und habe diese Entwicklung der Spätburgunder innerhalb des Weingutes mit einer solchen Bewunderung und mit einer solchen Anerkennung letztlich verfolgt und finde es großartig. Also riesen, riesen Fan. Und sollte man eigentlich Fan sein, wenn man in der Branche ist, oder nimmt man sich dann selber die Objektivität? Also kann ich das sagen? Ja, ich bin Christmann-Fan oder
doch alle Menschen.
Maximilian Grünhaus-Fan oder?
Also jemand, die eine Sachen bewegen ja mehr, die anderen bewegen ja mehr. Nichtsdestotrotz hat man doch, glaube ich, einen Eindruck. Ich finde, und das finde ich zum Beispiel, jetzt mal in Anführungsstrichen off the record ist ja was, wenn du in deiner Persönlichkeit so eine Größe hast, jetzt bei Quirino wie Steffen, dass er trotzdem nicht sagt, okay, meine Tochter kommt nach Hause und wir ziehen unser Ding durch, sondern wir adjustieren trotzdem noch. Wir sind super offen. Das finde ich zum Beispiel jetzt hier, seitdem ich hier bin, mit einer Magdalena, die sich so rausnimmt und sagt, pass auf, das ist deins. Und das zeigt für mich bewundernswerte Größe. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte, wenn du plötzlich eine ganz andere Rolle hast. Wenn du vorher 16 Jahre lang die Verantwortung trotzdem, und dann ist was anderes, wenn du übergibst und dann bin ich weg und dann ist, ja, dann läuft es halt jetzt einfach anders, als du es gemacht hast. Aber wenn du noch da bist und plötzlich siehst, okay, gut, das läuft jetzt irgendwie ganz anders irgendwie und ich, aber wirklich kein Einmischen, nichts, sagt, das ist deins, du machst es so, wie du dir das vorstellst, das soll deine Handschrift tragen und das ist ein Teil, und das zeigt für mich so wahre Größe. Und es zeigt mir so, bei Christmann sagt auch Steffen, wir haben das erreicht, was wir erreicht haben durch das Ganze, aber wir sind jetzt nicht verblendet, arrogant und nur noch diesen Weg, sondern wir sind trotzdem offen, hier und dort noch auszuprobieren, neu zu machen, zu hinterfragen, zu überwerfen. Ja, und ich glaube, das macht es einfach aus am Ende, was einen erfolgreichen ein erfolgreiches Unternehmen oder eine erfolgreiche Person ausmacht.
Ja. 21 Bienengarten. Spannendes Jahr 21. Also gerade für Pinot war ja ein Jahr, was schon eine große Herausforderung war, was eine ganz eigene Stilistik ergeben hat. Was aber, glaube ich, jetzt gerade, wir haben hier Buntsandstein, Muschelkalkeinschlüsse und Löss hauptsächlich, was zu dem Boden ganz gut passt, weil der Jahrgang, finde ich, dadurch gut herausgearbeitet wird, die Säure sehr, sehr frisch wirkt, der Wein jetzt wunderbar gereift ist mit diesen 5 Jahren Reife.
Ja, wie du meinst, 21 präsentiert sich gerade im roten Bereich super schön von der Konzentration, weil die Säure so markant ist, aber auch,
ja,
weil der Extrakt so hoch ist, steht die Säure eben so, so gut. Ja, das ist genau diese Saftigkeit, diese Länge, diese Straffheit, diese Struktur mit sich bringt, dass diese Weine so strahlen und so frisch sind, so diese Länge haben und trotzdem am Gaumen die Säure eine Markanz hat, den Wein einfach. Und ich finde gerade 21, jetzt wo du sagst, dass Reife von 5 Jahren, das ist ja normalerweise keine Reife für diese Art von Wein. Nichtsdestotrotz ist er aber schon so zugänglich, wie man es gefühlt einfach nach 5 Jahren wahrscheinlich nicht erwarten würde. Ich würde jetzt zum Beispiel mich nur vom theoretischen Denken scheuen davon, einen 21er Spätburgunder zu empfehlen, in Anführungsstrichen, oder vielleicht eine Weinbegleitung zu packen, weil ich sage, das ist noch sehr viel Potenzial da, was da ist. Nichtsdestotrotz ist dieser Wein ja schon so in sich, schon so straff strukturiert und stimmig, dass er jetzt schon super viel Spaß macht zum Trinken. Ohne, dass wir jetzt die erste Fruchtphase schon haben, komplett abgeschlossen haben.
Nee, gar nicht. Also ich finde, er ist da langsam aufblühen und findet so langsam seine Ruhe und bringt so seine inneren Komponenten in ein Gleichgewicht und strukturiert sich selber geradeaus und vermag es sich dann wahrscheinlich auch im Glas richtig harmonisch zu entwickeln. Und hier, ich habe jetzt in der Tat nicht zuletzt nach deinem Gedanken, den ich so prägnant noch gar nicht hatte, meine Glaswahl geändert und bin viel schmäler geworden, was den Wein sehr schmückt und sehr, also toll die Säure nochmal herausarbeitet und die Kühle, die wir manchmal in Deutschland nicht mehr haben, die natürlich in diesem Jahrgang gegeben ist, die wir aber auch gerne sehen wollen, nochmal richtig herausarbeiten, zeigt, welches Strukturpotenzial eigentlich dieser Wein hat.
Weil manchmal denke ich mir, ist das so dieses Spätburgunder, das ist so, ich will es auch nicht, aber das ist so wie Porzellan, weißt du, das ist so fein, du musst das
toller wirklich, Vergleich, super.
Du kannst du kannst damit, gerade bei dir, du bist dann noch viel, viel tiefer mit deinem Glas einfach in diesem Thema drin, aber du kannst mit der Glaswahl so viel kaputt machen und man denkt oft dann, großes Glas, großer Wein, bedeutend. Und so, nein, das ist halt genau das, man sagt, das ist das, wo man sagen soll, welche Töne will ich jetzt spielen, wo will ich hin, worauf ziehe ich ab und was braucht der Wein jetzt einfach in dem Moment? Und da ist, glaube ich, auch unabhängig davon für uns noch super wichtig, immer wieder im Restaurant jeden Wein nochmal zu probieren, wo er steht. Und nicht pauschal sagen, riesengroß Gewächs 2020, okay, richte mir mal vor Tisch 3 bitte einen Dekanter und 2 Bordeaux-Gläser her. Dann ist okay, gut, machen wir den Wein erstmal auf und dann schauen wir uns an, was wir brauchen. Es gibt ja nicht eine Faustregel. Dann sagst du, wie du lässt, schaust dir den Wein an, du hast eine grobe Vorstellung und dann siehst du am Ende, wie sich der Wein präsentiert, wo du hin musst.
Der Bienengarten summt noch immer. Und das nicht nur wegen der Bienen, die hier seit Jahrzehnten ihre eigene kleine Republik unterhalten, nein, dieser Spätburgunder von Crisma aus dem Jahre 2021 summt auf eine ganz eigene Art und Weise, wie ein gut gestimmtes Orchester, das nach einer Pause wieder einsetzt. Leicht, präzise, mit einem Vibrieren, das sich sofort in den Stuhl drückt und gleichzeitig leicht macht. Es ist kein Wein, der dir die Tür eintritt. Er klopft höflich, tritt ein, setzt sich ans Kopfende des Tisches und erzählt dir eine Geschichte aus der Pfalz, die alt ist und trotzdem dabei so frisch wirkt, als wäre sie gerade aus dem Hang gesprungen. Ich finde wirklich den Vergleich, diese Assoziation, die Metapher mit dem Bienensummen so großartig, wenn man Spätburgunder, wenn man Pinot Noir nimmt. Wenn sie so gearbeitet ist, wie eben bei Sophie Christmann, hat man das Gefühl, der Wein summt auf der Zunge. Woher kommt er? Aus Gimmelding, also diesem verschlafenen, sonnendurchfluteten Nest am Rande der Mittelhart, wo die Hartberge wie eine schützende Hand über die Reben liegen und der Pfälzerwald direkt dahinter atmet. Genau hier liegt der Gimmeldinger Bienengarten, eine VDP-erste Lage, die sich über steile Terrassen und Hänge am Waldrand zieht. Der Name ist kein Marketing-Ding, Bienengarten. Die Lage war früher tatsächlich ein Paradies für Imker und die Christmanns haben das nie als niedliche Anekdote behandelt, sondern als ein echtes Signal. Biodynamie seit 2004, eine der ersten in der Pfalz. Respekt Biodyn-Mitglied. Und das nicht als Trend, sondern als logische Konsequenz einer Familie, die seit dem späten 16. Jahrhundert mit diesem Land verwurzelt ist. 1798, nach der Französischen Revolution, als die Pfalz durcheinandergewirbelt wurde wie ein Kartenhaus im Sturm,
kaufte Georg Köhler, gerade 23 Jahre alt, die ersten Parzellen. Später kam die Heirat mit Heusers. Dann die Christmanns. 8 Generationen, die nicht einfach Wein gemacht, sondern das Land verstanden haben. Heute führt Steffen Christmann mit seiner Tochter Sophie das Weingut. Steffen, lange VDP-Präsident, Jurist mit Umweg, der dann irgendwann merkte, dass Paragraphen nicht so schmecken wie Schiefer und Kalk. Sophie, Geisenheim-Absolventin, die frischen Wind aus aller Welt mitbringt, ohne die Wurzeln zu kappen. Vater und Tochter, eine der schönsten Übergaben, die man derzeit in der deutschen Weinwelt sehen kann. Kein Drama, kein Generationskonflikt, sondern langsames, respektvolles Weiterreichen des Stabs. Der Biengarten selbst ist ein Charakter. Waldrandlage, kühler als viele der berühmten Südhänge der Mittelhart. Das bringt die Spannung in diesen Wein, diese frische Säure, diese fast burgundische Finesse, die man in der Pfalz, sind wir ehrlich, nicht überall findet. Die Böden, Buntsandstein, Muschelkalkeinschlüsse, Lös und dieser feine, skelettreiche Untergrund, der die Reben zwingt, richtig tief zu wurzeln. Die Lage selbst zieht sich über Terrassen, die früher mühsam von Hand gebaut wurden. Also echte Handarbeit. Kein romantisches Bild, sondern harte Realität. Hier wachsen Spätburgunder, die nicht versuchen, laut zu sein. Sie wollen präzise sein. Leichtfüßig. Mit dieser typischen Christmann-Handschrift. Das ist nicht nur biodynamisch. Minimale Intervention oder Spontangärung, langer Ausbau in oft großen Holzfässern, Barriques, die den Wein begleiten, nicht dominieren. Das ist dieses Etwas, was man irgendwie nicht beschreiben kann. Und dann gibt es Jahrgänge wie 2021, ein besonderes Jahr. Kühler, klassischer, in einer Region, die sonst von Wärme protzt. Das heißt, lange Reifezeit, kleine Beeren, konzentrierte Aromen, ohne Überreife. Die Trauben kamen mit dieser lebendigen Säure, die den Wein tanzen lässt, statt marschieren. Handverlesen, natürlich, schonende Verarbeitung und dann dieser Ausbau, der Geduld verlangt. Genau das, was Christmann auszeichnet. Kein Speed-Dating mit dem Holz, sondern langsames Kennenlernen. Ich durfte den Wein schon mehrfach probieren, hatte ein jedes Mal das Gefühl, ihn anders zu interpretieren, anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Immer wieder faszinierend, aber daher wäre es ungerecht, ihn jetzt zu beschreiben. Was diesen Wein so besonders macht, ist die Art, wie er die Pfalz interpretiert. Denn die Mittelhart ist kein einheitliches Gebiet. Sie ist ein Mosaik aus Lagen, Böden, Mikroklimata. Gemütlich genau dort, wo der Pfälzer Wald seinen kühlen Atem über die Reben bläst. Und das gibt diesem Pinot eine Frische, die man sonst in eher kühleren Regionen erwartet. Christmanns Spätburgunder sind nie diese breiten, marmeladigen Überseeverschnitte. Sie sind filigran, terroirgetrieben, mit dieser deutschen Präzision, die trotzdem Wärme und Charme hat. Sophie und Steffen sprechen oft davon, dass sie Weine machen wollen, die authentisch sind. Nicht manipuliert, nicht geschönt, sondern übersetzt. Der Boden spricht, die Reben antwortet, der Winzer hört zu. Wie in diesem Wein, diesem besonderen Wein, diesem besonderen Pinot Noir. Vielen lieben Dank für dieses großartige Burgunder-Erlebnis, Sophie und Steffen Christmann und natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Segnitz.
Interessanterweise oftmals auch abhängig von, und da ist Spätburgunder extrem sensibel, von Wettereinflüssen. Also so doof wie das klingt und so eben auch wieder esoterisch wie das klingt, ob du jetzt ein Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet hast, die Weine präsentieren sich unterschiedlich. Und so eine sensible Rebsorte und gerade sowas wie dieser 21er, das merkst du ganz gravierend. Mhm. Wenn du den an zwei verschiedenen Tagen probierst, von mir aus auch, wir hatten es kürzlich, 41 Grad draußen. Da kommen diese 12 Grad ganz anders rüber, als wenn du die bei minus 10 Grad Winter, draußen Schnee und die Bude ist heiß, du hast eine trockene Luft im Raum und da probierst. Da hast du mehr diese warmen Aromen und dieses, auch wenn du bei 12 Grad servierst, hast du eine ganz andere Wahrnehmung für den Wein. Deswegen finde ich also den Gedanken, ihn auch mal wieder zu probieren, richtig und toll und großartig, wenn man ihn dann punktuell ganz anders auf den Gast und wahrscheinlich auch auf die andere Menüfolge abstimmen kann und andere Sachen in dem Wein dann betonen kann.
Aber es ist nicht genau das auch ein Teil, was diese Varianz ausmacht, wo du gesagt hast, Pinot im Stahl, das Ganze. Ich nehme das ja mit in meinen Gedanken. Hm. Weil bei uns haben wir die Situation, dass wir haben das große Glück, dass wir jede Woche unsere Champagner ändern im Offenbauschrank. Und dann, wenn es jetzt Richtung Herbst geht, dann nehme ich natürlich was vielleicht ein bisschen ein bisschen Cremigkeit hat, ein bisschen mehr Oxidation einfach drin hat. Und Richtung Frühling und Sommer hast du halt die eher zitrischen, präziseren Varianten. Genauso würde ich halt auch diese Faktoren immer auch in meine Wahl mit einfließen lassen. Wenn ich jetzt freie Hand habe im Sinne von, was würden Sie jetzt trinken, dann sage ich ja, wissen Sie, wir haben eine super schöne Tasse, setzen sich raus. Ein Pinot jetzt, der ist im Stahl ausgebaut, der hat genau diese Primärfrucht jetzt, ist super saftig, stoffig, eine animierende Säurestruktur. Das nehme ich doch mit. Da brauche ich ja jetzt in dem Moment nicht die tiefgründigste Variante mit rein. Ich glaube, das sind nochmal Faktoren, die wir gerade über diesen menschlichen Punkt oft mit hineinlaufen lassen sollen.
Ja. Und da nochmal eine ganz andere Kommunikationsebene dann auch zu haben und das dem Gast zu vermitteln und nicht zu erzählen, wir haben hier 18 Monate Tourneau-Ausbau, was genau die Haselnuss-Aromatik erklärt und danach wurde der feinfiltriert oder vorfiltriert und eine BSA durchgemacht. Da sind genau solche Aspekte genau das Spannende, weil ja, das der Gast mitfühlen kann und großartig. Genau.
Und dann ist, ja, also jetzt haben wir schon 7 Weine getrunken. Das heißt, jetzt ist es 1 Uhr. Er sagt, ja, bringen Sie doch mal einen. Ja, bringe ich jetzt noch was Komplexeres? Nein, jetzt bringe ich mal was wir zum Auslaufen. Weißt du? Das war genau jetzt richtig. Das war, ja. Weißt du, muss es nicht so wie immer, sondern muss jetzt nur noch jetzt den Weg raus finden mit diesem Ausstieg.
Ich helfe ihn noch auf.
Ja, genau.
Ja.
Toller Wein. Also macht wirklich Spaß. Ein 21er. Und dann im Vergleich zu dem 22er, was ja eine ganz, ganz große Herausforderung war, wir sind an der Ruwer. Die Ruwer hat ja eine ähnliche Temperatursituation wie Südengland, teilweise Dänemark. Finde ich total spannend. Also da die Vergleiche zu ziehen. Du hast eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9 Grad. Durchschnittlich in Deutschland, sonst hast du 11 Grad. Und diese Kühle, die spürst du dort eben auch. Und bereits 2007 hatte Karl von Schubert mit seinem Sohn die ersten, da sind wir wieder bei den Klonen, diese Dijon-Klone für den Wein gepflanzt, 777 und 828, um einfach zu schauen, was der Absberg oder wie der Absberg in Rot spricht. Und das fand ich eben sehr schön, den Schiefer dort einfach zu versuchen herauszuarbeiten. 2008 wurde dann im Herrenberg nachgepflanzt. 2010 kam der erste Pinot aus dem Weingut. Und 2022, nämlich dieser, war der erste, der als GG auf den Markt kam. Und das in einem Jahr, was halt extrem warm war, was extrem trocken war, wo du nur 500 Liter Niederschlag hattest. Also eigentlich fast ein Drittel bis zur Hälfte von dem, was du üblicherweise hast. Und das ist dabei rausgekommen. Und ich finde diese Filigranität in dem Wein, die Farbe ist für mich ein Geschenk für die Augen. So soll für mich Pinot aussehen. Also dieses transparente, elegante, nuancierte, es ist so, das spricht mich so an und macht mich so blickverliebt.
Absolut. Für mich ist das aber genau das, was ich diese Schilferstilisierung bringe, dieses Florale, Blüten, diese Veilchen, Kirschblüte, diese ganz klare, konzentrierte Frucht. Das ist wie die Kettenforce im Boxhandschuh. Da ist so viel Punch hinter dieser Schamanz. Und das bringt der Schiefer immer mit sich in dem Fall. Diese hohe Konzentration mit dieser prägnanten Frucht und dann diese kräutrige Würze am Gaumen. Und das finde ich so ansprechend. Und ich finde, mit Bezug Ruwer fällt ja meist immer oft hinten runter. Die großen Weingüter der Mosel, die großen Weingüter der Saar. Aber seitdem ich hier mit vielen Witzern gesprochen, jedes Mal bin ich in der Frage so, wenn dir wirklich eine Lage oder ein Gebiet aussuchen könntest, wo du noch vielleicht einen Wein wegkriegst, sagen sie Leute immer Ruwer. Es ist das beste Klima.
Wirklich?
Ja.
Echt?
Ach, so viele, wow, sagen sie dann Ruwer und das fällt für uns gefühlt immer hinten runter von unserem Kopf.
Ja.
Und wenn du halt so, ich weiß noch ganz genau, Magdalena hat sich erstmal ein 94er Kabinett vom Grünhaus hingestellt, das hat geschmeckt wie Mojito. Sie hat es dekandiert gehabt, da hätte ich auch nie gedacht, dass man so einen Wein dekandieren sollte, das haben wir auch von ihr. Und das war unfassbar. Und auch jetzt in diesem Fall geroten. Es hat diese, glaube ich, auch 22, es bringt die Charakteristik des Jahrgangs mit. Nichtsdestotrotz hat es genau diese Markanz. Und ich finde es halt gerade spannend, auch in diesen Jahrgängen dann Weine auf den Markt zu bringen, die den Jahrgang widerspiegeln. Und es muss ja in den tollen Jahrgängen, macht jeder einen tollen Wein, aber in den schwierigen, herausfordernden Jahrgängen definierst du auch, wofür du stehst. Und das ist, glaube ich, ein Statement, was da auch gesetzt worden ist, wo man gesagt hat, das ist unsere Sicht und so wollen wir es für die Zukunft weiter verfolgen. Und ich finde, das ist ein großartiges Beispiel, so wie du sagst, von der Farbe her allein schon. Und dann diese Floralität, diese Leichtigkeit mit diesen unfassbaren Konzentrationen vom Schiefer, finde ich.
Was ich auch toll finde, ist, dass das Weingut sich hier auch, das hatte ich, glaube ich, bei Christmann auch schon gesagt, aber es kommt hier bei dem Weingut genauso prägnant hervor, nicht versucht, an ihre Rieslinge anzuknüpfen, sondern versucht, sich komplett neu zu definieren, eine eigene Handschrift, eine eigene Interpretation für ihren Stil zu finden. Und jetzt kann man natürlich, man hat noch keine Interpretation für Maximilian Grünhaus und Rotwein, aber es ist so signifikant anders, dass man, wenn man das wiederum memoriert, wenn man sich daran erinnert, hat es eine Wiedererkennbarkeit. Also ich glaube, wenn wir nachher dann alle fünf Weine nebeneinander probieren, dass man sowohl den Christmann blind rauserkennen wird, als eben auch den Maximilian Grünhaus. Also ich bin auf die anderen gespannt, aber das ist schon so typisch, so besonders, so anders. Und eben auch dann wiederum, das finde ich dann eben auch, und das ist, wird bei den anderen dann genauso sein, kein Wein, wo du sagst, der könnte aus, keine Ahnung, Spanien, aus Südfrankreich, vielleicht nicht mal aus dem Burgund oder aus dem Elsass kommen, sondern es ist etwas, was wir wahrscheinlich als Deutsch interpretieren können.
Aber weißt du, ich finde es halt bei allen tollen Dingen, die Tradition und Geschichte mit sich bringt, kann, wenn aus Tradition und Geschichte Bürde wird und du dich an Richtlinien halten musst, an Erwartungen halten musst, dann wird es oft auch sehr, sehr, dann kannst du deinen eigenen Weg gar nicht finden, glaube ich, oder? Und dass man jetzt hier einfach mit einem Rotwein ein gefühlt neues, ganz neues Kapitel für sich ins Weingut arbeitet, lässt dann einfach sehr, sehr viel Spielraum, sich selber zu finden, weil die Definition des Riesling haben sie für sich gefunden, auch wenn sie nicht Spielereien, sondern einfach Varianten gibt, wo sie sagen, pass auf, packen wir ins Barrique oder solche Sachen. Das ist aber grundsätzlich ein Grünhaus-Stil, ein Ruvermarkanz drin, aber jetzt im Rotwein einfach einen Stil mitzuprägen, eine Visitenkarte für Rotwein aus der Region Mosel. Jetzt Ruhr rausgenommen, aber Mosel, wofür steht das? Finde ich, glaube ich, einfach eine super spannende Entwicklung und zeigt, in was für einer tollen Zeit wir eigentlich leben.
Also nicht nur, dass sowas erzeugt werden kann, sondern dass wir es auch probieren können und dürfen und können und wahrnehmen können, interpretieren können. Also für uns auch ein Geschenk von unserer Seite her.
Absolut.
Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht mal wusste, dass großartiger Spätburgunder von der Mosel kommen kann, hätte ich nie gedacht, dass ein so außergewöhnlicher Spätburgunder an den Hängen der Ruwer wächst. Es geht um den 2022er GG Pinot Noir von Maximilian Grünhaus aus der Lage Absbergs. Für mich einer der faszinierendsten Pinots, die ich seit langem probiert habe. Klar, Transparenz mit einer ganz eigenen Tiefe, mit einer ganz eigenen Komplexität, mit dieser süchtig machenden Faszination. Und wenn du diesen Wein im Glas hast, dann hast du automatisch das Gefühl, du stehst an den steilen Schieferhängen der Ruwer, wo der Fluss sich schmal und stur durch das Tal windet, als wollte er den Moselgiganten nebenan beweisen, dass Größe nicht alles ist und dachte, hier in diesem kühlen, kontinentalen Mikrokosmos, wo die Römer schon Trauben pflanzen und Mönche jahrhundertelang beteten, hat jemand beschlossen, dass Spätburgunder nicht nur ein burgundisches Privileg bleiben muss. Maximilian Grünhaus Absberg Pinot Noir GG 2022. Der erste VDP-GG Pinot Noir der gesamten Moselregion. Ein Statement, das leise daherkommt, aber mit der Wucht eines alten Klostergemäuers, das plötzlich rote Früchte trägt. Maximilian Grünhaus. Die Geschichte dieses Gutes ist älter als die meisten Nationen. Die ersten Erwähnungen, 966, als Kaiser Otto I. eine Schenkung aus dem 7. Jahrhundert bestätigte, denn Frankenkönig Dagobert hatte das Land samt Weinbergen in den Benediktinerkloster St. Maximin in Trier vermacht. Über 1000 Jahre klösterliche Bewirtschaftung. Dann Napoleon und Säkularisation. Französische Verwaltung, Auktion. 1882 kaufte Karl Ferdinand Freier von Stumm-Halberg das Anwesen. Und durch Heirat kam es in die Familie von Schubert. Und heute führt Maximin von Schubert zusammen mit seiner Frau Amelie in sechster Generation das Ruder. Das Weingut ist ein Monopol. Drei zusammenhängende Lagen. Absberg, Herrenberg, Bruderberg. Steil. Süd bis Südwest exponiert. Blauer Devonschiefer. Der Wärmespeicher und Mineralität spendet wie kaum ein anderer Boden. Klar ist Riesling der König. Aber die von Schuberts haben schon früh mit Pinot Noir experimentiert. 2007 pflanzte Karl von Schubert mit seinem Sohn die ersten Dijon-Klone. Auf den steilen Parzellen des Absberg. Genau dort, wo der Schiefer am feinsten und die Exposition am besten ist. Es war damals 777 und 828. Weitere Flächen folgten. Im Herrenberg. 2010 kam der erste kommerzielle Pinot. Und 2022? Historischer Moment. Der VDP Mosel-Saar-Ruwer entschied, dass dieser Absberg der erste Pinot Noir mit großem Gewächsstatus in der gesamten Region sein darf. Ein Meilenstein für Spätburgunder an der Mosel, Saar und Ruwer. Wo kühle Nächte, lange Vegetationsperioden und der Schiefer eigentlich für filigrane, kühle Rotweine prädestiniert sind. Denn viele, die Pinot lieben, mögen einfach nicht diese opulenten, ausladenden Bomben aus dem Süden. Und eigentlich paradox, denn das Debütjahr 2022 war eigentlich ein heißes, trockenes Jahr mit nur rund 530 Liter Niederschlag. Aber das brachte wiederum eine ganz eigene Konzentration. In Kombination mit diesen kühlen Ruwernächten und den steilen Hängen hatten wir frische Tiefe und Kraft. Dann natürlich Handernte, sorgfältige Selektionen aus den ältesten, besten Parzellen, Ausbau in französischen Barriques, fein dosiert, um die Struktur zu geben, ohne den Ort zu übermalen. Ich kann die Nase nicht beschreiben. Das erste Mal, da erinnere ich mich gerne dran, als ich diesen Wein probiert habe, bat ich Maximilian von Schubert, zwar während der Prowein 2026, mir noch ein extra Schlückchen einzuschenken, damit ich den Wein ein wenig länger als am Messestand wahrnehmen kann. Und ich lief, um ihn zu riechen. Ich nahm mir extra viel Zeit und lief weiter, um diesen Wein nicht zu verlieren. Er ist so faszinierend, er ist so einzigartig. Und ihn jetzt hier in Worte zu kleiden, würde ihm irgendwie nicht gerecht werden. Jede Beschreibung gleicht einem Versuch. Man muss ihn einfach selber erleben. Und dann fängt man an, nostalgisch, ja fast eigentlich kitschig zu werden. Denn tief drin in diesem Wein hat man das Gefühl, es würde die Geschichte eines Ortes erzählt, der Invasoren, der Revolution, der die Moderne überdauert hat. Ein Wein mit einer klösterlichen Disziplin, einer adligen Vision und der modernen Präzision unter Maximin von Schubert. Man spürt in diesem Wein den Absberg selbst, die Herzstücklage. Mit ihren steilen Hängen, blauen Schieferböden, die Wärme speichern und trotzdem Kühle ausstrahlen. Und das in Kombination mit dem, was Maximin Grünhaus so besonders macht. Diese ruhige, verstörerische Konsequenz in einer Region, die lange Zeit fast nur Riesling kannte. Spätburgunder an Mosel-Ruwer war immer eine Randerscheinung. Zu kühl, zu schwierig, zu wenig Ertrag. Die von Schubert haben das nicht ignoriert, sondern als Herausforderung genommen. Sie pflanzten auf den besten Parzellen, arbeiteten mit dem besten Klon, gaben dem Wein Zeit im Holz. Und das Ergebnis ist kein Burgunder-Klon, sondern ein echter Ruwer Pinot. Kühler, mineralischer, mit dieser unverwechselbaren Schieferspannung, die ihn von werberen deutschen, französischen Kollegen abhebt. Und einen trotzdem das Gefühl geben, als wäre es normal. Vielen Dank dem großartigen Weingut Maximin Grünhaus, der Familie von Schubert für dieses unglaubliche Pinot-Erlebnis und natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Jetzt hatten wir einen Crispern, wir hatten die Pfalz, wir hatten die Ruwer. Was möchtest du nachprobieren?
Nimm mal Württemberg und A.
Finde ich interessant. Württemberg, dann die A und dann als Finale Franken. Perfekt. Mhm.
Passt.
Super. Ich finde den Vergleich jetzt, glaube ich, sehr, sehr spannend nach einem Traditionshaus wie Maximin Grünhaus, was Pinot neu definiert hat, den Sprung rüber nach Württemberg, wo Rotwein schon in Tradition da ist, Spätburgunder auch in Tradition da ist, das schon seit Ewigkeit gelebt wird, aber trotzdem hat dieser Wein eine gewisse Zeitgeistigkeit. Mhm. Der Schlossberg, ebenfalls 22er Jahrgang. Wir haben hier Keuper, Schiffssandstein, Löss und Muschelkalk als Bodengrundlage. Mhm. 16 bis 18 Monate neuem gebrauchten Holz. Finde ich perfekt eingebunden. Es ist ja, glaube ich, gerade beim Pinot ist das große Kunststück, den ich, also das Holz nicht als Diktator erscheinen zu lassen, sondern ganz langsam in den Wein einfließen und einfach als Struktur, als Stütze, als Rückgrat, als Fundament dafür dienen zu lassen, die Frucht nicht zu übertönen. Und dann aber auch, und das finde ich eben das Schwierige dabei, und ich finde, das wurde teilweise in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre ganz, ganz oft falsch gemacht, dass man nicht betrachtet hat, dass der Wein verschiedene Entwicklungsstadien hat, aber in keiner der Stadien irgendwie zu sehr von dem Holz dominiert werden sollte. Also man hat dann teilweise Holzmonster gehabt, die völlig überproportioniert wurden. Man wusste, irgendwann vermehlen die sich beide und ergeben eine Harmonie, aber die meisten Weine erleben das nicht. Und da hat man jetzt, glaube ich, und hier gerade in dem Fall einen guten Weg gefunden, wo man ein Gleichnis in der Harmonie gefunden hat. Dass der Wein jetzt schon sehr stimmig wirkt, und diese ganz leichte Haselnuss, diese ganz leichte Würzaromatik von dem Holz, das Ganze wunderbar untermalt und schmückt und dem Ganzen einfach ein Skelett gibt.
Ich finde, was du extrem hast, es hat auch so was rauchig-speckiges drin. Mhm. Sowas. Und das am Gaumen auch, dieses ölige Textur, diese eher wärmere Frucht. Und dann trotzdem diese sehr straffe und Säure, helle Säure.
Unterscheidest du bei den Säuren? Also versuchst du das zu differenzieren, oder ist Säure für dich Säure? Jetzt Gerbsäure und normale, also Weinsäure oder sonstiges, ist klar. Mhm. Aber gehst du hin und sagst, es könnte Zitrussäure sein, Bernsteinsäure, es könnte Weinsäure, you name it, sein? Oder ist dir das wieder...
Nee, ich find Säure eigentlich auch super spannend, weil manche Sachen, wie wenn du probierst und denkst, ach, das schmeckt irgendwie wie aufgesäuert, oder es schmeckt so wie Zitronensäure, wie wenn die Säure einfach daneben steht. Und denkst, boah,
ja,
das schmeckt wie hinterher dazugegeben.
Ja.
Das ist einfach.
Ascorbinsäure bei der Coca-Cola.
Genau.
Dass du halt was völlig Separiertes hast, ja. Ja.
Wie einfach, wo du sagst, okay, das ist nicht stimmig. Das ist für mich einfach auch ein Punkt. Mhm. Es gibt dann einfach auch Säurevarianten, wo ich sage, wie mit Capture, okay, das wird sich einbinden, oder Sachen, wo du sagst, boah, bevor sich das einbinden, ist der Wein kaputt.
Ja.
Wie,
ja. Wenn es überhaupt. Also wie manchmal eben auch verschiedene grüne Säuren oder Tannine, verschiedene Stiertannine, die niemals irgendwie ausreifen werden, sondern wo du genau mal weißt, das wird immer grün bleiben. Also da verreckt eins von beiden.
Also wo ich immer oft sage, bei Anamosen ist ja bei uns ein großes Thema einfach Alkohol. Weil ich sage, Alkohol ist ja grundsätzlich nichts Böses, genauso wie Holz nichts Böses. Es geht um Balance. Es bringt ja nichts, wenn ich einen Grenache mit 11,5 lese und der einfach grün ist und niemals reif wird oder bitter. Oder ich kann auch Weine bringen, die kann auch nur 11 Alkohol haben und irgendwie sprittig riechen oder sowas. Es geht ja, Alkohol prinzipiell ist ja nicht das Böse, sondern es geht um die Harmonie, um das Zusammenspiel, diese Komplexität, was die Komplexität des Weines ausmacht, dieser Zusammenspiel, all dieser Faktoren einfach in diesem Fall. Und wie du sagst, grüne Tannine werden immer grün bleiben, weil einfach das Grundprodukt nicht vollreif war. Hm. Und dann sagt man, okay, was hast du, das ist etwas, was sich niemals einbinden wird. Genauso verhält sich das für mich bei der Säure. Wenn ich jetzt eine Säure habe, wo ich sage, okay, boah, das steht so neben dem Wein, das sehe ich nicht, und vielleicht sehe ich es einfach nicht, aber ich sehe nicht, wie sich das über Zeit am Ende einbindet noch.
Und das finde ich hier bei diesem Wein signifikant, dass also die Säure unglaublich stimmig ist, dass die Tannine das Ganze strukturieren und dass du dadurch diese Feinkörnigkeit, diese Seidigkeit, diese Samtigkeit, aber trotzdem die Tanninstruktur spürst. Und der Wein damit selbst in dieser noch recht jugendlichen Phase von 4 Jahren eine sehr schöne Präsenz hat. Und ich kann mir vorstellen, auch durch diese Kombination von alten und neuen Holz, dass man es geschafft hat, diese vorherige Tunnelphase, diese pubertäre Phase, wenn die Weine zumachen, dass man das übersprungen ist. Weil normalerweise ist es ja immer so zwischen 2 und 4 Jahre, also wäre jetzt mittendrin, wenn man so möchte, und wäre so eine richtig pubertierende Göre, die eigentlich nur beißt, aber eben nicht niemand an sich ranlässt. Und das ist er eben nicht. Er ist offen, er ist kommunikativ, er zeigt sich, er präsentiert sich, ohne zu ausladen zu wirken, und hat eine gewisse Jugendlichkeit, aber auch schon die Anklänge einer ganz zarten Reife, einer ganz zarten Tiefe.
Aber glaubst du nicht, dass es ein allgemeines, wo wir es vorhin noch schon mit dem Sarogo kurz angesprochen haben, eine allgemeine Veränderung ist an Trinkfenstern, an Reifezeitpunkten, dass diese Verschlossenheit immer weniger wird und die Weine offener präsenter, einfach aufgrund der Klimaveränderung, dass wir jedes Jahr vollreife Weine, vollreife Trauben ernten können, ist gefühlt das, was jetzt früher antrinkbar ist, denke ich, in meinem Kopf, korrigiere mich, wenn du sagst, hinten weggenommen wird, dass die Weine halt nicht mehr so lange lagerfähig sind.
Würde ich aus zwei Gründen vielleicht nicht so unterschreiben. Also zum einen würde ich, hätte ich geglaubt, die Winzer sind es, die es dazu gelernt haben und gemerkt haben, diesen Tunnel zu übergehen oder diese pubertäre oder diese verschließende Phase zu übergehen und den Wein auch in dieser Phase eine andere Attraktivität zuzuordnen oder die Weine dann eben homogener zu machen. Ich glaube, hinten hinaus wird es nicht genommen und schönste Beispiele sind für mich Weine aus entweder, wenn es um Klimaveränderung oder eben aus dieser Greifbarkeit im Weinstil geht, entweder aus Übersee, die trotzdem 20, 30, 40, 50 Jahre reifen können oder eben aus Süditalien. Du hast teilweise großartige Weine aus Kampanien, teilweise aus Sizilien oder aus, aus dem Südspanischen, aus wärmeren Regionen, die durchaus reifen können. Weine aus dem Priorat, die eine gewisse Fettigkeit haben, auch eine gewisse Alkohollastigkeit, können trotzdem 30 Jahre reifen. Ob die jetzt 50, 70, 100 Jahre reifen können, das weiß ich nicht. Aber glaube ich,
haben wir da heute nicht die Situation, A, andere Rebsorte, B, andere auch Höhe und anderen Ausbaustil. Gerade wenn ich einfach an Spanien denke, dass du einfach jetzt, ich glaube, Pinot ist gefühlt so stark auch Säure angewiesen, anders als jetzt wie Rioja, wo ich einfach mit Oxidation arbeiten kann und dadurch auch eine gewisse Frische in die Weine reinbringe. Der Stil, den man kann, es auch mitbringt.
Das stimmt, daher hinkte der Vergleich, das hatte ich jetzt so gar nicht präsent, aber ich hatte Anfang des Jahres verschiedene kalifornische Pinots probiert, unter anderem 89-90 Calera aus der Central Coast. 89 war auch relativ warm und die waren alle noch topfit und waren sehr präsent. Und daher kann ich mir vorstellen, wenn es nicht auf diese Vordergründigkeit ausgelegt ist, dass die Weine durchaus reifen können. Ich mag das dann immer ganz gerne. Ich habe es bei denen nicht gemacht, aber nehme ich mir jetzt mal vor, die einfach offen und dann halt abgedeckt eine Woche stehen zu lassen, zu gucken, wie sie sich entwickeln und reifen. Ist natürlich dann immer eine Schnellalterung, aber man kriegt so ein Gefühl dafür, wie schnell die zusammenbrechen, wie homogen die reifen oder wie diese Groboxidation oder diese Makrooxidation, die sie dann haben, wie die auf die Weine einwirkt. Werde ich mal probieren. Guter
für
Gedanke.
Für mich, ich habe das letztes Mal im Summit darüber gesprochen, dass wir gerade im Vergleich zu Kalifornien, wo ganz tatsächlich Überseeweine ist, halt, dass es noch viel spannender ist für uns, nicht nur zu wissen, wie waren die Jahrgänge, sondern zu wissen, wo kommen die her, gerade aus Übersee. Mhm. Wie ist die Attitude? Wie hoch, wie pazifische Einflüsse, Flüsse, Winde, Gebirge, wo das Ganze, dass das einfach noch super, super viel für uns ein weißer Fleck ist, dass wir meist einfach mit unserem pauschalen Denken hergehen, so und so soll es sein und dann, wenn du mal vor Ort bist und dir die Region anschaust, was die Einflüsse sind, was das mit sich bringt, dass das, glaube ich, auch etwas ist, was sich einfach verändert hat, glaube ich, über die Jahre. Wie gesagt, ich glaube einfach nicht mehr, dass wir Weine heutzutage so produzieren können von der Langlebigkeit. Und die Zeit wird mich für das Lügen strafen, wie es damals möglich war. Und deswegen finde ich es ja so spannend eigentlich in dem Fall, dass wir in diesem komischen Zeitfenster drin sind, dass wir noch reife Weine trinken können, aber auch neu, jung produzierte Weine, die jetzt ein super schönes Trinkfenster haben. Dass unsere Auswahl so groß ist und was es uns so großartig macht, mit verschiedensten Dingen zu arbeiten. Also, dass wir uns dem eigentlich mal bewusst sein sollten.
Und das auch entdecken können. Also gerade Stichwort Kalifornien, dass man realisiert, okay, da haben, obgleich wir uns in der Weinwelt auskennen, wir niemals realisiert oder viele von uns nicht realisiert, dass es Sonoma teilweise kühler ist als viele Teile Deutschlands. Und dass teilweise in Australien oder manchmal auch in Neuseeland die Pinots viel kühler produziert werden als eben in Norditalien oder in Österreich oder an der Loire. Mhm. Wir die einfach nur nicht kennen, beziehungsweise die Leute dort unten vielleicht auch teilweise noch nicht die Erfahrung hatten. Und dieses Learning über Weinbau gibt es in Neuseeland richtig aktiv und hochprofessionell seit Mitte der 80er Jahre. Also da ist noch nicht diese Lernkurve da, wie man sie halt teilweise in Europa hat. Und die Entwicklung ist ganz spannend, die Stilfindung ist ganz spannend. Und das können wir dann eben begleiten. Deswegen ist es eben auch ein sehr schöner und spannender und interessanter Weg. Und dann so Weingüter, um den Bogen zurückzuspannen, wie eben Neiberg hier zu haben, die das seit hunderten Jahren machen und da eine ganz eigene Erfahrung haben und sagen, okay, wir hatten jetzt nicht erst 40 Jahrgänge, sondern wir machen schon seit 800 Jahren Wein. Ob das jetzt immer Pinot war, aber seit 300 Jahren gibt es dort schon Spätburgunder. Mhm. Und dadurch haben wir schon ein paar Jahrgänge auf der Uhr und haben unseren Stil gefunden. Und dank eben auch dieser globalen Vernetzung gibt es den Austausch.
Ich finde genau das, was du sagst, ist, wir machen jetzt schon, das wirkt also wirklich wie ein wirklich gesetztes Rotwein-Weingut, wenn man das so komisch, aber wenn du das Wein probierst, es wird so unaufgeregt, in sich geschlossen, stimmig, nichtsdestotrotz mit dieser Straffheit, dieser Struktur und wie, ja, also es ist, wenn man dieses Background, Hintergrundwissen noch hat, dann schließt sich gefühlt so der Kreis in der.
Ja. Finde ich genauso, ja.
Wenn sich ein 800 Jahre alter Adelstammbaum zu einem Glas Rotwein zusammenfaltet, also nicht als staubiges Erbstück, sondern als lebendiger, pulsierender Tropfen voller Witz, Würze und dieser unverfrorenen Eleganz, die nur echter Hochadel mit bodenständigem Handwerk hinbekommt, dann ist das kein, vorausgesetzt Spätburgunder, kein normaler Spätburgunder, kein gewöhnlicher Spätburgunder. Es ist einer wie der vom Weingut Graf Neiberg aus dem Schlossberg. Ein großes Gewächs, gerne aus dem Jahr 2022, aus Württemberg. Ein Wein, der wie ein höfischer Diplomat durch deine Sinne spaziert. Charmant, vielschichtig, nie aufdringlich, aber mit einem Rückgrat, das selbst einen Stauferkaiser beeindruckt hätte. Komm, sind wir ehrlich. Viele machen Pinots und versuchen, das Burgund nachzuahmen. Allein bei den Gedanken steht dieser da und lacht leise in sich hinein. Er weiß genau, wer er ist. Ein württembergischer Aristokrat auf Keuper- und Muschelkalkböden, der die Familie Neiberg seit dem 13. Jahrhundert begleitet. Ursprünglich seit 1248 in Familienbesitz mit Lagen, die teilweise direkt unter der romanischen Stammburg auf dem Heuchelberg liegen. Das Gewann Kehl im heutigen Schlossberg gehörte einst zu dem Kloster Maulbronn und kam durch Flurbereinigung zurück. Ein Stück lebendige Geschichte, das heute als große Lage thront. Die Neibergs haben nicht nur Schlachten geschlagen und Diplomatie betrieben, sie haben Wein gemacht, als wäre es die nobelste Form der Staatskunst. Das war damals. Und heute lenken Karl Eugen Graf von Neiberg und sein Sohn Philipp Erbgraf das Ruder mit ruhiger Hand, unterstützt vom Kellermeister Bernd Supp. Sie bewirtschaften rund 31 Hektar, setzen auf Nachhaltigkeit, Handarbeit und eine beeindruckende Vielfalt. Lehmberger natürlich als Markenzeichen, aber dieser Spätburgunder ist ihr roter Edelstein im Schlossberg. Der Schlossberg selbst ist ein Mythos direkt unter den alten Wehrtürmen der Stammburg, steil terrassiert mit einer Exposition, die Sonne und kühlen Luft perfekt balanciert. Hier wachsen Weine mit Spannung, mit Finesse und diesem unverwechselbaren württembergischen Charakter, der nicht laut, sondern tief ist. Klar ist das leicht dahergeredet, tief ist. Was ist eigentlich Tiefe beim Wein, beim Spätburgunder, beim Pinot Noir? Ich finde, dieser Wein zeigt es auf eine ganz einzigartige Weise, nämlich, dass man ihn jetzt als noch relativ jugendlichen 2022er probieren kann. Man kann ihn aber auch in 5 oder in 10 oder in bestimmt 15 Jahren noch genießen und er hat eine ganz eigene Identität, wandelt sich immer mehr von dieser Pinot-Charakteristik hin zum Schlossberg. Woher ich das wissen möchte? Also zum einen, weil ich ihn mal 1, 2, 3 Tage hab offen stehen lassen, um zu sehen, wie dieser Wein sich entwickelt. Dadurch kann man so im Groben diese Entwicklung wahrnehmen oder versuchen zu adaptieren. Zum anderen ist das Spiel mit Temperaturen mit Gläsern großartig. Jetzt jugendlich würde ich ihn so bei 15 bis 17 Grad probieren. Mit 5 bis 7 Jahren Reifen wahrscheinlich bei 17 bis 19 Grad, um zu sehen, wie er dann die Komplexität ausspielt. jetzt in diesem jugendlichen Alter ist es für mich ein absolut genialer Genusswein. Sich da reinarbeiten, sich davon faszinieren lassen, diese unglaublich interessanten Fruchtkomponenten auf der einen Seite und diese würzige Tiefe auf der anderen Seite genießen. Und in ein paar Jahren würde ich ihn mit Speisen kombinieren, um die Erfahrung der Reife komplett auszukosten. Natürlich können das Wildgerichte sein, Pilzgerichte, gereifter Käse oder dann wiederum ein bisschen kühler einfach zum Fisch. Großartig. Ein perfekter Begleiter zu vegetarischen Gerichten, völlig unterschätzt. Weil es nicht einfach ist, aber Pinot ist prädestiniert dafür, ihn vegetarisch zu kombinieren. Und ein großartiger, ein großer Pinot, ein großer Spätburgunder wie dieser, schafft das Fass spielend, die Komplexität der vegetabilen Aromen mit seinem Aromenkleid zu kombinieren. Dieser Wein ist mehr als nur ein Pinot. Er ist der Beweis, dass Württemberg mit seinen kühlen Nächten, steilen Lagen und diesem speziellen Terroir etwas Einzigartiges hervorbringt. Etwas, das man eben nicht mit der Pfalz, mit der Mosel oder mit Franken, mit Baden oder mit der Ahr vergleichen kann. Dieser Wein ist filigran, er ist duftig und er ist dennoch kraftvoll. Er kann definitiv international mithalten. Probier ihn mit einem Pinot aus Oregon. Versuche ihn mit einem Burgunder, mit einem Norditaliener und du wirst finden, dass er seine Herkunft nicht verleugnen kann. Die Neibergs machen keine Modeweine, sie machen Weine mit Persönlichkeit. Nachhaltig, präzise, mit Respekt vor dem Boden und der jahrhundertealten Familiengeschichte. Während anderswo Grafen ihre Schlösser nur noch als Kulisse nutzen, kältern sie hier ihren Spätburgunder. Der eleganter und charmanter ist als so mancher teure Burgunder. Ein echter Graf macht einen Pinot, der so vornehm ist, dass er dir die Tür aufhält und dann noch einen Witz erzählt. Danke für dieses Arom, dieses Geschmacks, dieses Weinerlebnis. Dem Hause Graf von Neipperg und natürlich der deutschen Handelsvertretung, dem Handelshaus Schlumberger.
Wieder als krassen Gegenzug, das war A, mein Gut Nellis, auch immerhin schon 250 Jahre, also auch Wahnsinn, was dort schon an Geschichte ist. Und das Interessante ist, dass anhand eines alten Steuerbescheids erkannt wurde, dass die Lagen, die das Weingut bespielt ist, die halt sehr exponiert sind und die Weine besonders wertvoll sind und die deswegen nochmal anders besteuert werden. Man hat damals vor 200 Jahren schon erkannt, dass bestimmte Lagen bestimmte Weine erbringen. Und Nellis konnte und kann das umsetzen und sind eben ähnlich wie Werner Neckel den Weg gegangen und haben dieses neue deutsche Rotweinwunder zumindest mit begleitet, wenn nicht sogar ausgelöst. Einfach gezeigt, weg von diesen kegelbaren, süßen Spätburgundern oder Dornfeldern, die dort abgefüllt wurden, zum Saufen hin zu trockener Qualität, damals als großes Vorbild Burgund, und sind ihren eigenen Weg gegangen und erzeugen eben Weine wie diesen.
Ich finde, und da wieder bei dieser Schieferstilistik, ich glaube, das, was damals, also es ist ja, A ist für mich gefühlt kein Weinbaugebiet zum Einsteigen, um Spätburgunder kennenzulernen, weil es einfach so eine markante
Sicherheit. Ja.
Später, ja. Charmanterere, zugänglichere Spätburgunder-Stilistiken und Regionen, dass man irgendwann zu A hinkommt. Aber das jetzt genau das, was da ist, das hat diese satte Johannisbeer, rot intensive Frucht und eine astringierende Säurestruktur, also die, aber jetzt ist irgendwie so viel zu extrem, war die Säure ist so markant, so würzig, so Salmi, Lakritz, das, glaube ich, das macht den Reiz jetzt noch stärker dafür aus, dass es schon so eine ausgeprägte und markante Handschrift einfach hat, die A an sich. Und das finde ich super spannend und ein super eigenständiges Kriterium.
Philipp, also der Sohn, der ins Weingut zurückkam, ich glaube 2012, hatte bei Fürst unter anderem gelernt. Und vielleicht bastelt man sich das immer so ein bisschen hin, das weiß ich nicht, aber ich würde fast denken, dass man da gewisse Parallelen erkennen kann. Zu dieser doch recht besonderen Stilistik zwischen diesem zwittrigen Weg zwischen Kraft und Feinheit, wie man es bei Sebastian bzw. Paul Fürst dann oftmals schmecken kann. Was ich bei diesem Wein außergewöhnlich und großartig finde. Und sowas habe ich hier auch, dass ich auf der einen Seite einen Wein habe, der relativ markant ist und auf der anderen Seite sehr viel Feinheit hat. Und ich finde, deine Aussage ist grandios, dass die A kein Weinbaugebiet für Anfänger ist. Es ist nur manchmal schwer und da soll jeder sich selber disziplinieren, dass man wieder zurückfindet. Also man hat meistens dann irgendwie, weil die Weine schon eine gewisse Kompliziertheit, einen gewissen Anspruch, eine gewisse Tiefgründigkeit haben, am Anfang nicht die Sensibilität, um die Weine zu schmecken, sich darauf einzulassen. Aber dann, wenn man ein bisschen weiter ist, sollte man sie nochmal nachprobieren. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Als ich in Köln gewohnt habe, war ich noch nicht bereit für die A und habe die teilweise verkannt, die Weine. Und ich habe erst später, als ich die Weine dann zurückprobiert habe, habe ich gesagt, wow, wie großartig sind die denn? Waren die damals noch nicht so? Doch, die waren teilweise so. Ich habe sie nur nicht verstanden.
Ja, geh ich absolut mit dir.
Findest du, man kann die unterschiedlichen Schiefer schmecken? Also, dass man zwischen Blau und Grau und Rotschiefer das unterschiedlich wahrnehmen kann? Oder ist das zu differenziert?
Ich glaube, wenn du dich da reinfuchst und vielleicht auch das... ich finde zum Beispiel, der Clemens Busch hat ja auch diese blauen Rotschiefer und
Grauschiefer. Ja, genau.
Beim Riesling. Das finde ich auch super spannend. Das kannst du, wenn du es in jemandem da hast, kannst du es auch super, dann macht es Sinn plötzlich. Plötzlich denkst du, ah ja, klar, sicher. Das ist so wie, keine Ahnung, jede Gemeinde im Piemont ja auch sein eigenes DOCG will, weil Roero Nebbiolo halt doch anders schmeckt als Lange.
Mhm.
Ja. Und wenn du es neben einer Probierst, dann sagst du, ja, sie haben schon einen Punkt und sie haben schon recht. Das sollte schon anders sein. Ich glaube auch dort, dass du das auch wahrscheinlich, wenn du es bewusst dir vornimmst und das probierst, nehmen, da kannst du diese Stilistik auch rausarbeiten und erkennen einfach. Wir sind es wahrscheinlich bei weitem besser als wir, aber wir müssen ja auch immer wieder Ziele haben, denen wir uns herausfordern, denen wir uns stellen können.
Ja, ja. Würdest du so einen Wein lieber blind oder lieber bewusst probieren? Weil gerade im Blinden bist du ja extrem stark, extrem groß. Manchmal finde ich es schade, wenn man dem Wein, glaube ich, nicht die entsprechende bewusste und wissende Aufmerksamkeit entgegenbringt, wenn man es nicht weiß und man sich zu schnell fehlleitet und sich dann zu revidieren, ist unglaublich schwer.
Ja.
Was ist deine Wahl oder was magst du lieber?
Ich probiere unfassbar gerne blind, aber dann muss es einfach auch für den Wein fair sein. Das heißt, der Wein muss in einem super, super schönen Trinkfenster sein und eine Typizität mitbringen, die, was ich dann einfach auch zum richtigen Zeitpunkt erkennen kann. Ist oft schwierig, weißt du, dann bringst du was richtig schön Gereiftes und es präsentiert für dich super und dann sagt dich, ja, irgendwie, keine Ahnung, Döden und sowas und dann sagst du, ja, machen Sie mal, das ist jetzt, weiß ich nicht, 76. Und dann plötzlich ist eine andere Wertschätzung für den Wein da.
Mhm.
Ja, das heißt, es ist auch dort immer extrem wichtig, finde, was will ich zeigen oder was über was sprechen wir jetzt gerade. Darum finde ich oft auch, je nachdem, in welcher Konstellation, in welcher sitzt man zusammen, mit wem sitzt man zusammen und um was geht es jetzt. Immer so Faktoren, wo ich sage, okay, hier macht es Sinn oder da macht es jetzt keinen Sinn.
Mhm.
Aber ansonsten immer gerne blind.
Mhm.
Immer gerne blind.
Mhm.
Du kannst, man kann nur falsch liegen und neue Sachen herausfinden und sagen, okay, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht und das und das und das und ja. Mh. Und es ist immer spannend. Es geht ja am Ende um nichts.
Das finde ich immer ganz wichtig. Es geht um nichts. Es geht nur ums Learning.
Genau.
Und ums Erkennen und ums Spaß haben dabei. Aber nicht um irgendwie sich selber schlecht zu fühlen. Das ist das Schlimmste, wenn man sich dann schlecht fühlt, wenn man es irgendwie nicht errät. Man kann einen schlechten Tag haben. Es ist wie bei der Fahrschule. Du hast 4 Antworten und manchmal denkt man, na klar hat der von links Vorfahrt. Bumm.
Ja. Es ist ja auch einfach, genau wie du sagst, also man kann es vielleicht hören. Ich sag, wenn wir jetzt in einer Prüfungssituation werden, keine Ahnung, und du verhaust, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Bordeaux und Burgund.
Hm.
Gut, dann kann man auch sagen, okay, das ist es mal leicht zu sagen, ja, das ist ja so weit auseinander, sei mal in der Situation, verkoste mal die Sachen.
Und vor allem greift ein Bordeaux dabei.
Ja.
Also wenn da irgendwie aus den 70er Jahren Bordeaux, vielleicht in einer guten traditionellen, säurestrukturierten Art, schwierig das zu unterscheiden.
Ja, das absolut. Und von dem her ist es ja einfach so, man hat einfach Freude daran, versucht den Wein wahrzunehmen, zu erkennen, was könnte es sein. Und dann arbeitest du mit dem Ausschlussverfahren. Und am Ende weißt du mehr als vorher. Und das ist ja das Tolle.
Und es geht nicht darum, dass der eine einer super jetzt gerade verkostet und toll, super analysiert und hat er gesagt, das und das und das. Und das ist wahrscheinlich schlüssig, bumm. Und du bist einen anderen Weg gegangen und hast am Ende mehr Wissen, weil du sagst, ah ja, okay, gut, das kann ich mir merken, dass das und das typisch dafür ist.
Und wie sagst du immer so schön, es ist keine OP am offenen Herzen. Es ist
ganz Spaß, genau.
Es ist Wein, es ist einfach Freude, ja. Und es ist Mehrwert, also lebensbereichernder Mehrwert. Und ich glaube zum Beispiel, deswegen kam ich darauf, den Wein hätte ich verkannt, weil der sich nicht sofort am Anfang, er legt sich nicht auf die Zunge, sondern man darf ihn entdecken, man kann sich langsam reinarbeiten, man hat am Anfang so viele Feinheiten, die man erst dann wahrnimmt, wenn man genügend Zeit hat und vor allen Dingen stressfrei den Wein trinkt. Und dann bekommt er eine ganz eigene Größe, dann fängt er an zu duften, dann kriegt er viele verschiedene Schichten und das, finde ich, macht ihn so besonders. Und ich glaube, das könnte ich mir selber so erklären, dass es durch den Schiefer kommt.
Ja, und ich finde halt, solche Weine, es ist immer wahnsinnig schwierig, gerade auch im Restaurant, du kennst ja selber, du machst eine Empfehlung. Und dann muss der Wein gefühlt nach dem Korken ziehen, einchecken, Probeschluck, muss sofort performen.
Sofort da, ja, ja.
Das, und dann sagt der Gast, urteilt innerhalb von diesem Moment, trinken oder trinken wir nicht. Und ich sage, ich würde ihn gerne, der Fairness halber, erstmal so weit so präparieren, wie ich ihn ideal finde. Also entweder gebe ich ihm Luft oder ich gebe ihm keine Luft, oder ich so das Glas. Sagt, ich würde gerne mal einschenken und würde gerne kurz, geben wir mal kurz 5 Minuten. Und ich sage auch im Restaurant, das ist so, wie wenn ich sie aus dem Betthaus hole und sagen sie, sprengen sie jetzt 100 Meter. Ja. Und irgendwie mal erstmal wach werden.
Ja.
Ja. Ja. Und das ist einfach so ein Fairness-Sache. Und dann gibt es so viele Gäste, die sagen, ja, am Anfang waren wir es nicht sicher, aber jetzt ist das super schön. Das braucht einfach Zeit, den Moment. Wir sind natürlich dafür da, dass du sagst, okay, gut, jetzt ist gefühlt schon der Hauptgang abgerufen und der Rotwein ist immer noch nicht ausgesucht. Jetzt musst du eine Empfehlung, also das heißt, du kannst nichts mehr nehmen, was 14 Minuten Luft braucht. Du brauchst was sofort präsent ist. Dafür bist du schon da, in gewisser Weise. Nichtsdestotrotz sollte man dann trotz auch jedem Wein irgendwo eine faire Chance geben.
Denke ich auch. Und dann manchmal eben auch so als kleinen Tipp für Gäste, die Kommunikation vom Gast, wenn man ihn am Anfang nicht greifen kann, wenn man vielleicht enttäuscht ist, das offen auszusprechen und zu sagen, ich versuche es aber gerne mal. Und dann gucken wir halt einfach, wie wir uns einigen oder wie wollen wir es machen. Er holt mich jetzt gerade nicht ab. Glauben Sie, der kommt noch? Man kann sich da reinarbeiten, er entwickelt sich noch. Wir nehmen ein zweites Schlückchen, geben Sie mir 5 Minuten und dann gucken wir, was passiert. Und dann findet man immer einen gemeinsamen Weg. Anstatt ihn gleich vorzuverurteilen, denn dann auch, der Geist folgt den Worten. Ich glaube, irgendwie so heißt das. Also wenn ich es einmal ausgesprochen habe, ich finde den scheiße, dann wird er scheiße.
Absolut. Das ist so. Das ist so. Und wenn man einmal man ist immer schwierig, auch wieder zurückzurudern.
Ja.
Weil der Weg
sich selber zu revidieren.
Es ist ganz schlecht zu, mir gefällt er, ist unfassbar weit.
Ja.
Das sind nicht nur 2 Worte, das sind sondern sehr viele Geschmacksnuancen, die dazwischen liegen.
Ja.
Ja. Also von dem her.
In der Nacht vom 14. auf 15. Juli 2021 fiel das Ahrtal in sich zusammen. Das Tiefdruckgebiet Bern entlud über dem engen Tal in wenigen Stunden mehr Regen als normalerweise in einem gesamten Juli. Die Ahr stieg auf Pegelstände, die alle je gemessenen Werte über 2 bis 5 Meter übertraf. 40.000 Menschen waren betroffen, halbe Ortschaften verschwanden im braunen Wasser. Knapp die Hälfte aller Weingüter wurden vollständig zerstört. Flaschenlager im Wert von 50 Millionen Euro riss der Fluss mit sich. Der SL Spätburg und der Schieferlei GG 2020 vom Weingut Nellis existiert aus eigentlich nur einem einzigen Grund. Er wurde ein Jahr früher gemacht. Und der Grund, warum dieser Wein mehr bedeutet als seine 96 Falstaff-Punkte. So gut und anerkennend es auch ist, er ist ein Zeuge. Ein sehr guter, ein sehr ruhiger Zeuge einer Region, die sich seitdem neu aufgebaut hat und dabei gelernt hat, was sie wirklich ist. Aber wenn wir gerade bei Geschichte sind, lass uns ein wenig zurückblicken. Über ein halbes Jahrtausend zurück. Es geht um das Jahr 1479. Es geht um ein Zinnverzeichnis und eine außergewöhnlich hohe Pacht. Und es geht um das Weingut Nellis. Und wer die Geschichte des Weinguts Nellis aufschlägt, dann sofort in einem Dokument aus dem Jahr 1479. Nicht, weil die Familie besonders gut darin ist, ihre Vergangenheit zu vermarkten, sondern weil das Dokument so ungewöhnlich ist, dass man es nicht ignorieren kann. Ein Beamter in Heimershain trägt ins offizielle Zinsverzeichnis ein, dass ein gewisser Peter Nellis für seinen Wingards an der Buisch-Potzen einen ungewöhnlich hohen Zinssatz an die Herren der Burg Landskrone entrichtet. Ungewöhnlich hoch? Das ist die entscheidende Formulierung. Nicht nur hoch, ungewöhnlich hoch. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Weinberg an der Landskrone schon 1479 als außergewöhnlich galt. So außergewöhnlich, dass ein Bürokratenhirn des Mittelalters es für nötig befand, den erhöhten Preis schriftlich zu vermerken und damit für die Nachwelt festzuhalten. Dieser Weinberg ist mehr wert als andere. Und der Weinberg selbst gehört noch heute der Familie Nellis. Wer Kontinuität sucht, wird sie hier finden. Nicht als sentimentale Behauptung auf einer Webseite, sondern als nachprüfbarer Eintrag in einem Zinsregister. Thomas, Philipp und die Kunst nichts zu tun. Also, Thomas Nellis übernahm den Betrieb in den frühen 70er Jahren, nach seiner Winzerausbildung beim VDP Weingut Adeneuer. Einem der Pioniere der Qualitätswende an der A. Er formte mit anderen das, was heute als VDP A existiert. 1994 war er Mitbegründer der Sektion, die das Ahrtal schließlich in die internationale Weinwelt brachten. Oder besser, die dokumentierte, dass das Ahrtal schon lange dort war, nur eben ohne Klassifizierung. Dann 2012 kam sein Sohn Philipp zurück, nach Heimersheim. Nicht als blutiger Anfänger, sondern ausgebildet bei den Besten, die Deutschland im Burgunderbereich zu bieten hat. 2015 kürte das Handelsblatt Philipp Nellis zu Deutschlands bestem Jungwinzer. Und seine Philosophie im Keller ist der schönste Widerspruch der deutschen Weinsprache. Kontrolliertes Nichtstun. Das klingt nach Faulheit, aber es ist das Gegenteil. Kontrolliertes Nichtstun bedeutet kein Eingreifen, wo Eingriff notwendig ist. Keine Schönung, keine unnötige Technologie, kein Korrigieren, was der Weinberg und die Gärung nicht bereits gemacht haben. Philipp Nellis überwacht, analysiert, entscheidet. Philipp Nellis sagt über seinen Beruf, ich bin als Winzer geboren. Es ist was ganz Besonderes, jedes Jahr aufs Neue die beste Qualität der Früchte im Weinberg zu begleiten und zu fördern. Das klingt einfach. Hinter diesem Satz steckt die Philosophie, die das Weingut seit 1779 am Leben hält. Der Weinberg ist das Entscheidende. Nicht der Keller, nicht die Technologie. Der Boden, die Lage, die Pflege. Kontrolliertes Nichtstun. Schieferlee heißt auf Rheinisch schlicht Schieferfels. Die Lage in Bad Neuenahr trägt den Boden im Namen. Weil der Boden das Entscheidende ist. Devonschiefer, dunkel, plattig, Wärmespeicher, mineralisch. Dünn mit organischen Substanzen, reich an Spurenelementen. Die Wurzeln müssen tief. Tiefes Wurzelwerk, konzentrierte Frucht, dünne Beeren. Und genau das sucht Philipp Nellis. Ausgesuchte Pinot-Klone, besonders kleinen Beeren, von Hand selektiert, traditionell auf der Maische vergoren. Kleine Beeren bedeutet weniger Saft, mehr Schale im Verhältnis. Und damit mehr Farbe, mehr Tannin, mehr Aromenpotenzial pro Kilogramm. Das Ergebnis reift ein Jahr in kleinen Barriquefässern. Nicht um Holzgeschmack zu erzeugen, sondern um den Wein zu stabilisieren, zu integrieren, zu runden. Philipp Nellis nennt das Pubertät. Das trifft es. Der junge Wein hat Ecken und Kanten, ist sprunghaft, manchmal zu direkt. Das Fass schleift ihn, was zu scharf ist, ohne das Wesentliche anzutasten. Und das spürt man. Es ist der Wein einer Familie, die seit 546 Jahren für denselben Boden eine außergewöhnlich hohe Pacht zahlt und sich dabei nie beklagt hat. Peter Nellis zahlte 1479 mehr als andere, weil der Weinberg es wert war. Er ist es noch. Vielen Dank für diesen außergewöhnlichen 2020er SL Schieferlee. Dem Weingut Nellis und natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Rudolf May, wir sind in Franken. Spannendes Weingut, ein Weingut, was sich in 30 Jahren komplett erfunden hat. Also es gab schon immer Wein in der Familie, wurde schon immer praktiziert, aber Rudi May und jetzt eben sein Sohn Benjamin haben es in der Tat geschafft, über den Silvaner definiert. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich Klaus-Peter Keller recht geben soll. Ich habe es vorhin zwar dieses Zitat aufgebracht, dass der Spätburgunder ein roter Riesling ist oder Riesling im roten Kleid parallel zu betrachten sind. Ich würde fast eher sagen, Spätburgunder ist wie Silvaner. Weil Silvaner betrachte ich genauso sensibel, genauso filigran, genauso auch von Seiten des Weintrinkers interpretierbar und man braucht dieses Verständnis, man braucht die Trinkerfahrung damit, wenn wir ab einer gewissen Klasse, also nicht diese einfachen Saufsilvaner zum Spargel. Mhm. Und ein Silvaner kann genauso stark die Fehler spiegeln, vielleicht sogar mehr als ein Riesling, ich bin kein Winzer, aber jetzt rein aus meinem leidenhaften Bewusstsein heraus, wie es ein Spätburgunder kann. Und deswegen würde ich fast eher Spätburgunder mit Silvaner gleichsetzen und dann eben Silvaner-Produzent, der so großartige Silvaner produziert wie Rudi May, das mit Spätburgunder. Und ich finde, der Spätburgunder zeigt es, also wie großartig er sein kann.
Ja.
Und so anders als Fürst, so komplett anders als Fürst.
Ich verstehe, was du meinst. Nur ich glaube, gesehen auf die Qualität, was Spätburgunder kann, ist dieser Riesling-Vergleich absolut passend in Bezug auf Zugänglichkeit und Verständlichkeit ist seine Silvaner-Ansicht für mich absolut stimmig. Mhm. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wie du das meinst.
2021 wieder? Also hier schließen, womit wir aufgehört haben. Vorher der Nellis war 2020er Jahrgang. Auch spannend, den im Vergleich zu sehen. Und jetzt 2021 Benediktusberg, Rudolf May, Spätburgunder Franken. Und Franken als Spätburgunder, also ähnlich wie Ruwer, vor 20 Jahren undenkbar. Wenn es da eben nicht ein, zwei Winzer gäbe, die dann losgelöst von der Domina noch ein bisschen was anderes produziert haben und gezeigt haben, dass es dort Weine mit Tiefe und Komplexität gibt. Toll, wie sich das entwickelt hat und leider gibt es Klimawandel, aber im Zuge dessen, dass solche Weine dann entstehen, gut, dass die Winzer es erkannt haben. Ich möchte nicht sagen, zum Glück gibt es Klimawandel, aber gut, dass die Winzer es erkannt haben, dass es Veränderungen gibt und das in Form der Rotweine interpretieren können.
Entschuldigung, du gesagt hast, vor 20 Jahren, 20 Jahren 2006, wir sind schon so weit fortgeschritten. Für mich zieht sich der Stil jetzt mit dem 21er Kissmann von 21, finde ich super schön, dass du 21 als Jahrgang so schön wiedererkennst, von dieser Konzentration, aber dann auch diese Eigenständigkeit der Region und der Interpretation, eher weg von dieser seidigen, violetten Frucht-Floralnote hin zu diesem bisschen rotfruchtiger, rauchig, griffiger, auch die Tanninstruktur griffiger, wieder ein bisschen strukturierter, im Sinne von, dass es alles ein bisschen so fleischig, rauchig ist. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Frag irgendeinen von den etablierteren Sommeliers, also diejenigen, die schon seit vielleicht 10 oder 20, sogar 30 Jahren im Geschäft sind, im Restaurant stehen oder Wein verkaufen, welche Familien, welche Winzergeschichte dich wirklich beeindruckt hat. Und mindestens 80%, da verwende ich einen mittelhohen Betrag, benennen ein Weingut in Rettstadt. So wie Rudolf May sich und sein Weingut in den letzten 25 bis 30 Jahren entwickelt und herausgearbeitet hat, ist ergreifend, ist spektakulär, ist außergewöhnlich. Natürlich sinnbildlich für Silvaner, die ohne Frage, zumindest in der weißen Weinwelt, einen der schwierigsten, komplexesten und herausforderndsten Rebsorten ist. Aber manch einer würde sagen, das rote Pendant zum Silvaner ist der Spätburgunder. Und wer Silvaner versteht, kann Spätburgunder handeln. Die Krux beim Silvaner ist, dass sie keine Fehler verzeiht. Also alles, was du irgendwo im Weinberg im Keller falsch machst, wird im Silvaner wiedergespiegelt. Und genauso ist es beim Spätburgunder. Und deswegen habe ich mich so sehr auf den 2021er Spätburgunder Benediktusberg von Rudolf May gefreut. Also, die May-Familie ist kein altwürdiges Adelsgeschlecht in verstaubten Kellern, sondern eine frische, fast anarchische Kraft in Franken. Klar, Weinbau in der Familie gibt es seit über 300 Jahren. Das eigene Weingut erst seit 1998, gegründet von Rudolf May, mit gerade einmal 2 Hektar am Anfang. Heute sind es rund 17 bis 19 Hektar, VDP-Mitglied, Naturland zertifiziert seit 2016 und zusammen mit Sohn Benedikt, der bei den Moosbachern gelernt hat und der ganzen Familie im Boot. Und was sie ganz klar abhebt, was sie auszeichnet, sie haben keine Lust auf Kompromisse oder Mainstream-Fruchtbomben. Stattdessen minimale Intervention, spontane Vergärung, alte Reben, karge Böden. 2020 haben sie ihre Flächen getauscht und massiv in den Benediktusberg investiert. Eine der absolut spektakulären VDP-ersten Lagen, hoch über den Main-Thronen. Steil, südexponiert, mit purem unterem Muschelkalk, Schaumkalkbänken und skelettreichen trockenen Böden. Der Muschelkalk speichert Wärme, reflektiert Licht. Er gibt diese knochentrockene Mineralität, die für Franken steht, und eine ganz feine, zarte, geschliffene Säure, die wie ein Schwert durch alles hindurchschneidet. Kein üppiges Fruchtfeuerwerk, sondern filigrane, herkunftsgetreue Weine, die nach dem Ort schmecken. Und dieser Ort ist pure fränkische Magie. Sowohl beim Silvaner als eben auch beim Spätburgunder. Und der 2021er Benediktusberg Spätburgunder besteht vornehmlich aus Dijon-Klonen. Teilweise über 20 Jahre alte Reben, hochdicht gepflanzt. Er wächst aus spontaner Maischevergärung mit 30%igen Rappenanteil für Struktur und Würze. Dem Ausbau in französischen Barriques, zart, elegant dosiert, also nicht diese Holzkeule, sondern als sanfter Begleiter. Und das in diesem 2021er kühlen Jahrgang. Es gab in Franken keine Hitzekatastrophe. Es gab eine lange Reifezeit, natürlich perfekt für Pinot, für die Balance, für die Konzentration und für die Frische. Die Trauben kamen kleinbärig und aromatisch. Und der Wein zeigt genau das, was die Mais wollen. Präzision, Tiefe, kein übertriebenes Spektakel. Wenn du in diesen Wein reinriechst, hast du das Gefühl, du würdest die Herkunft riechen, den steilen Muschelkalkfelsen hoch über dem Main, wo der Fluss sich wie ein silberner Drache durch das fränkische Land schlängelt und die Sonne die kalkweißen Hänge küsst, als wolle sie jeden einzelnen Stein in pure Poesie verwandeln. Ja, das klingt poetisch, aber Pinot Spätburgunder ist Poesie pur. Und dann begreifst du, hier imaginär oben im Retzbacher Benediktusberg hat ein Winzerteam einen Spätburgunder geschaffen, der nicht nur Trauben zerquetscht, sondern eine ganze Epoche von Mönchen, Mainschiffern und modernen Rebellen in einem einzigen Glas destilliert. Rudolf May Spätburgunder, Benediktusberg 2021, ein Pinot Noir, der wie ein listiger Philosoph daherkommt, leise, tiefgründig mit einem Augenzwinkern und dir sagt, Burgund? Netter Versuch. Aber schau mal, was Muschelkalk und fränkischer Sturkopf aus mir machen. Ja, der 2021er Benediktusberg aus dem Hause Rudolf bzw. Benedikt May ist eine Liebeserklärung an Franken in seiner pursten Form. Die Mais haben den Mut, alte Reben zu pflegen, auf Kompost und Vielfalt im Weinberg zu setzen, statt chemisch nachzuhelfen. Sie wollen keine manipulierten Weine, sondern welche, die den Boden erzielen, karg, trocken, finessreich, mit einem enormen Lagerpotenzial. Und der Benediktusberg ist ihr roter Beweis, dass Franken nicht nur Silvanerkönigreich ist, sondern auch für filigrane, terroirgetriebene Pinot steht. In einer Welt voller Weinhype und Einheitsbrei wirkt er wie ein warmer, witziger Freund, der dir eine Geschichte erzählt, die dich reicher zurücklässt. Und der trotzdem den Ernst aus der Verbissenheit nimmt, dich angrinst. Weil ein guter Wein manchmal die schönste Rebellion ist. Und besonders dieser. Rudolf May hat's verstanden. Und der Benediktusberg 2021 dankt es dir mit jedem eleganten, kraftvollen, lebensbejahenden Schluck. Vielen Dank dem Weingut Rudolf May. Und natürlich dem deutschen Handelsvertreter, dem Handelshaus Schlumberger.
Wann hast du die Weine aufgemacht?
Ich habe die Weine gestern aufgemacht.
Ja, ich auch.
Ja.
Also schön, wenn sie Zeit haben, sich dann zu entwickeln, aufzugehen.
Ja. Ja. Und auch zu sehen, wie sie sich von gestern auf heute schon entwickelt haben. Ich habe alle aufgemacht, aber keinen belüftet. Und gestern, wie gesagt, probiert. So einen Schluck mal rausgenommen haben wir. Dass sie einfach mal die Flasche ein bisschen offen ist. Und schön zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Auch der Schrauber, ich finde, es wird ja so auch viel über den Verschluss gesprochen. Nichtsdestotrotz finde ich, Schrauber hat absolut seine Berechtigung. Und ich finde halt oft für Gäste, wenn wir oft über Wein reden und zu Hause, ich sage, wenn sie so eine Flasche Wein kaufen, die kann 50 Euro kosten. Und jetzt nicht wie bei uns im Restaurant, wenn sie korkt, dann gehe ich runter, hole eine neue Flasche. Wenn er bei ihnen zu Hause korkt, dann haben sie halt keine Alternative und das ist halt immer ärgerlich. Und ich verstehe schon diese ganzen Kellerromantik von Kork und das Ganze, aber ich bin kein dogmatischer Kork. Ich bin absolut, bin auch Schrauber. finde ich, hat seine Berechtigung, hat seine ja, Reiz auch.
Ja,
ich einen anderen Stil, Madonna.
Ich bin auch kein Korknostalgiker. Ich finde es rückblickend im Restaurant nicht einfach, wenn einem diese 5 Minuten, die können einem natürlich die Arbeit erleichtern, weil man spart 5 Minuten, aber wenn einem die genommen werden in der Kommunikation, wenn man langsam die Kapsel abschneidet, mit dem Gast redet, wenn man das Kellnermesser langsam, also die Seele langsam in den Korken gleiten lässt, dabei weiter mit dem Gast redet, man hat eine erzwungene Kommunikation, die man nutzen kann in dem Augenblick. Wenn ich davor stehe mit dem Wein in der Hand, dann mache ich nur Klick, dann ist das schwierig. Das ist dann, wir hatten, also man kann, du hast ja immer die gleichen Verbindungen in dem, ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann, zwischen dem oben, der oberen Kapsel und dem Rand. Das, was du aufschraubst, das sind ja so kleine Verbindungspunkte. Und wenn du so ganz langsam drehst, dann hörst du, wie so ein Verbindungspunkt dem anderen, also wie sich das löst. So klick, klick, ja. Klick. So, wenn du es schnell machst, machst du klick, so ganz schnell. Und das war immer so ein Sport, die 7 oder 8 sind es, nach und nach klicken zu lassen. Und manchmal bin ich mit der Flasche zwischen die Gäste gegangen. Und so wie bei kleinen Kindern, weißt du, wo man sagt, hoich, habe ich dann. Und jetzt hören wir mal, ob das 8-mal Klick macht. Und dann saßen ganz aufmerksam da und haben so mitgezählt. 1, 2, 3. Also es gibt auch beim Schrauber Situationen, wo man sich spaßig machen kann, wo man mit den Gästen lachen kann. Also daher würde ich es auch einfach als Chance sehen. Und ich weiß nicht, ob die Weine besser oder schlechter reifen. Ich glaube, mittlerweile können die Winzer auch sehr gut mit Schraubern umgehen und können die Weine reifen lassen. Ich bin gespannt, was da heraus erwächst und wie die Dinge sich entwickeln.
Wir hören noch einmal das Thema Verschluss, und da hat auch der Läumer beim Summit mitgebracht, Heiligenstein, gleicher Jahrgang, mit Glas, ja. Schrauber und Kork.
Ja.
Und das fand ich super spannend. Und dann finde ich auch super spannend, weißt du, wenn du so alte Grosset, Polish Hill, Rieslinge, ja, mit Schrauber geschossen wird, Henschke Hill of Grace mit Schrauber, wo es international ganz normal ist, auch Weine in einem gewissen Segment abzufüllen, die einen Schraubverschluss haben, die sich einfach um den Schraubverschluss anders entwickeln. Und aber absolut ihre Berechtigung haben. Und ich finde halt dort, wir haben halt wie bei so vielen Sachen unsere Vorstellung von richtig. Und das ist mit Sicherheit auch basiert ja auf Erkenntnissen und Werten. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch ein anderes richtig, eine andere Sicht. Und die sollte man, glaube ich, auch immer zulassen.
Also ich hatte mal eine Querverkostung, wo es 30 verschiedene Flaschen unterschiedlich verschlossen gab. Meine Erkenntnis damals, also ein Wein, 30-fach mit verschiedenen Korkarten, verschiedenen Korklängen, mit Diameter etc., mit 10 Jahren Reife. Die Erkenntnis oder das Interessante bei vielen war, dass ein Kork schon ganz, ganz besonders und anders reift. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich einen ganz perfekten korkgereiften Wein hast, also diesen ganz perfekten Korken, komplett ohne Ausläufer, alles also wirklich optimal, die ist so extrem gering. Und keine Ahnung, wenn du mit Anna auf dem Sofa sitzt, es regnet draußen und dein Grand Chateau von Dujac hätte Kork gehabt, wäre auch kein super Gefühl.
Das ist so. Das ist so. Und du, es gibt ja auch, ich habe jetzt, wir haben im letzten so gesprochen, haben wir über die Situation gesprochen, ich hatte noch nie einen Kork bei DRC. Woche später, ja. Romani Sauvignon 1600 gekocht.
Echt? Oh.
Ja.
Tut mir leid.
Verrückt. Was?
Ja.
Dann habe ich das auf meiner Bucketlist auch abgehakt.
Okay. Naja. Schön. Ach, toll. Tolle Probe. Also das ist so, ich kann das jetzt nochmal richtig nachvollziehen. Was ich vorhin gesagt habe, würden wir die Weine beiden morgen nochmal nachprobieren, blind. Einfach die Gläser dort stehen. Ich glaube, wir könnten sie zuordnen. Sie sind so eigenständig, nicht nur aufgrund der Jahrgänge. Man kann die Handschrift des Winters erschmecken, man kann das Gebiet erschmecken. Und die Rebsorte, denke ich, kommt auch sehr gut raus. Also das ist eigentlich so Hausaufgaben komplett erfüllt. Tolle Weine, große Weine, wo man auch das Wort gebrauchen kann. Große Weine, besondere Weine. Hat Spaß gemacht.
Absolut. Mir auch. Und es war auch wirklich cool, sich so wieder ein bisschen in die Sachen auch reinzufuchsen und das Ganze. Und wir haben ja, also vorhin, also bevor wir aufgenommen haben, darüber geredet, so, was so die täglichen Herausforderungen im Leben, nichtsdestotrotz, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mit dem Thema Wein zu beschäftigen und zu lesen und wo kommt was her und was ist so diese Kreuzverbindung. Das ist wie diese Mindmap, die du im Kopf hast. So hast du so, ah ja, und dann plötzlich wird daraus ein Bild und sagst, now it all makes sense to me.
Ja.
Ja, also, und genau so ist das. Also, wenn du sich da so ein bisschen, ah, das kommt von dort und das sind die Einflüsse und aufgrund dieser geschichtlichen Hintergrund ist das so und das ist die Gegebenheit. Und dann kommt halt auch bei so vielen Sachen einfach nochmal dieser menschliche Faktor dazu, den man einfach nicht außer Acht lassen darf, sollte. Und da finde ich es halt immer schwierig, wenn wir in unser, so gern ich es habe, und das habe ich durch den, das habe ich eigentlich gefühlt durch Lehrbach am meisten gelernt. Das hat sie immer, wir im Vendôme sind wir immer relativ kühl und sehr professionell, während Lehrbach ja sehr herzliche Menschen immer bei sich arbeiten hatte. Du.
War das so?
Thomas? Ja, glaube ich schon, oder?
Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ihr so euch als kühl empfunden habt und wir, also.
Wir sehen uns immer mehr als Maschinen gesehen, weißt du?
Ach, wow. Okay.
Also es war so, wenn ich mit Peter zum Beispiel, Peter Müller gesprochen habe, sagt,
ja.
Der hat immer diese Wärme über die Menschlichkeit und ich war halt sehr, ich habe mir alles kommen lassen, ich habe für mich kühl verkostet, ich brauchte da keine Erklärung, ich brauchte den Winzer jetzt in dem Moment nicht vor mir sitzen haben und dann mir das Ganze gerecht, sondern ich wollte mir einfach so mein Bild machen und das ist ein Weg,
ja.
Aber das ist nicht die ganze Geschichte und wenn du
ja.
Faktoren mit reinnimmst, wie gesagt, dann kriegst du dann wird dein Bild komplett.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, durch den Peter am stärksten gelernt und dann auch vor allem auch durch meine Frau, durch Anna am so stark gelernt, dass das einfach sowas ist. Gefühlt ist es okay, wenn du nicht alles weißt, aber das weißt, was du weißt, siehst du doch als ganzes Bild.
Ja, also das finde ich jetzt auch jetzt aus diesen ja, fast 3 Stunden, die wir jetzt dann doch dann bewältigt haben, wenn man sich alleine hingesetzt hätte, die Sachen probiert hätte, sich das angelesen hätte, durch diesen Austausch mit dir habe ich so viele mehr Erkenntnisse bekommen, so viele Betrachtungsweisen, auch des Statischen auf der einen Seite, wenn man sich die Zahlen anguckt, du kleidest das mit Worten aus, machst es bunt, ergänzt das, bringst doch mal eine andere Ebene rein, dadurch wird es dann greifbarer und dadurch ist das dann, ist mehr Gefühl dabei und Wein sollte ja Gefühl sein und das, daher vielen Dank, also danke für die wahnsinnig kurzweilige, unterhaltsamen 3 Stunden für, das ist ja ein schweres Thema, Spätburgunder, aber du hast es so greifbar gemacht, du hast es so unglaublich emotional vermittelt und war ein Erlebnis, aber apropos emotionale Vermittlung, ich entlasse dich gleich ins Spiel, was glaubst du, wird Weltmeister?
Ich glaube, bei Frankreich brodelt es intern so stark. Man, jetzt haben sie einen Zusammenhalt bekommen, der unfassbar schrecklich ist durch den Tod von der Wamma, von Deschamps. Nichtsdestotrotz ist da so viel Unzufriedenheit, was man einfach so nach dem letzten Spiel gesehen haben. Wie heißt der von Manchester City? Schiri, irgendwie sowas.
Ich frage dich, aber ich keine Ahnung habe.
Am Mittelpunkt konnte er dem Sean nicht mal die Hand geben, weil da so.
Wow!
Wie mit so vielen Sachen. Erfolg überschattet viele Dinge, die wir nicht akzeptieren würden, wenn wir verlieren würden. Und das ist ja das, was bei Deutschland so gewesen ist. Wir haben gewonnen und haben dann einfach übersehen, im Sinne von, dass der Nemtscha von Dortmund einfach 6 unfassbare Ballverluste haben. Und darüber haben wir aber nicht mehr gesprochen, nachdem wir gewonnen hatten, weil wir haben ja gewonnen, Glück gehabt. Und solche Sachen, und du akzeptierst, wie mit so vielen Sachen, du akzeptierst Dinge, wenn es dir schlecht geht, weniger, wie wenn es dir gut geht. Deswegen, entweder steht Frankreich, kann sich selber schlagen, ich glaube Spanien, ich würde mir gefühlt ja, mal jemand anderen wünschen, ich würde mir mal Norwegen hat eine super starke Truppe. Ich mag aber den Tuchel so unfassbar gern, weil der Thomas Tuchel, der ist gefühlt wie Spätburgunder. Mag ihn oder mag ihn nicht, aber er hat eine Linie. Und du kriegst das, was du dir auswählst, wenn du ihn nimmst. Er ist auch bereit, wirklich große Namen zu Hause zu lassen, wo man ihn, die englische Presse hat geschrieben, die Nominierung von Thomas Tuchel ist die Bestrafung vom verlorenen Zweiten Weltkrieg.
Solche Aussagen. Völliger,
die wirklich?
Völliger
wow.
Irrsinn.
Ja, wow.
Völliger Irrsinn. Und darum würde ich es ihm allein schon gönnen. Und dann würde ich, vom Typ her, würde ich so, wenn ich Tuchel wäre, ich würde Weltmeister werden und dann würde ich am nächsten Tag noch im Pokal dann würde ich zurücktreten. Ich sage, ich habe keine Interesse mehr, in dieses Land zurückzureisen. Keiner hat mich gewertschätzt. Das wäre genau mein Geschmack, genau mein Humor.
Ja, ich weiß, wir hätten noch ewig reden können. Wir haben so viele Sachen noch nicht besprochen. Wir haben noch nicht mal besprochen, wo der Name herkommt, also vom Kieferzapfen, also Pinot. Wir haben die Elternschaft des Pinot Noir noch nicht geklärt. Wir haben seine gesamte Reise durch Europa noch nicht geklärt. Aber all die Sachen könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Wir wollten eher die emotionale Seite beleuchten, wollten versuchen, euch zu vermitteln, wie wir Spätburgunder anfühlen, was wir großartig finden und ja, was wir davon vielleicht erwarten können, worauf man achten sollte, wie man Spätburgunder, wie man Pinot Noir schmecken kann und wie er erinnerungswürdig bleibt. Ich hoffe, wir haben das geschafft. Ich hoffe, wir haben euch ein paar Stunden unsere Spätburgunder-Welt ziehen können. Wenn du dir weitere Rebsorten wünschst, gib uns ein Zeichen. Wenn du dir weitere Gebiete für den Deep Dive wünschst, lass es uns wissen. Wir freuen uns, genau diese umzusetzen. Und erstmal ein riesen Dankeschön, Marco, dass du dir die Mühe gemacht hast, dich auf dieses sehr komplexe und sehr persönliche Thema, bei dem man eigentlich fast nur verlieren kann, einzulassen. Also fast nur verlieren kann heißt, weil jeder hat ja seine eigene Meinung über Spätburgunder. Jeder Winzer, der uns zuhört, jeder Sommelier, der uns zuhört, jeder Weinliebhaber und jeder, der all das nicht ist und sich vielleicht dem Spätburgunder noch nicht genähert hatte und wissen wollte, wie sich das anfühlt, hat auch eine eigene Meinung. Also man kann eigentlich nur supporten, man kann niemals entsprechen. Und ich hoffe, wir konnten aber trotz allem ein wenig begeistern. Uns hat es viel Spaß gemacht. Es war ein großartiges Gespräch, lieber Marco. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ein großes Dankeschön an die Weingüter, dass wir diese tollen Weine präsentieren durften. Also Maximilian Grünhaus von der Ruwer, dem Weingut Nelles von der A, dem Weingut Neiberg aus dem Württembergischen, dem Weingut Mai aus dem Fränkischen und natürlich das Weingut Christmann aus der Pfalz. Zusammengefasst alle im Programm der Schlumberger Gruppe. Vielen Dank, dass wir so tolle Weine, eben auch trinkreife Weine, in der Verkostung hatten und damit zeigen konnten, wie großartig deutscher Spätburgunder ist. Und somit ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt, wo man übrigens alle diese Weine auch kaufen kann. Dafür, dass ihr an unserer Seite seid, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns begleitet, dass ihr dieses Format und eben auch diesen Deep Dive möglich macht. Und darum können wir sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und ich freue mich nach diesem Deep Dive mit dem großartigen Marco Franzelin darauf, dass wir nach Hamburg reisen. Zu Anna Melissa Esser.
Ich bin Sophie Christmann vom gleichnamigen Weingut Christmann und Sektgut Christmann, Kaufmann in Gimmerdingen in der Pfalz. Ja, der Marco, den kennen wir eigentlich schon immer. Vor allem auch, weil er in Vendôme eine riesen Jahrgangstiefe Ide-Griesling hatte. Das haben wir leider verpasst zu erleben. Als er dann aber ins Schloss Schauenstein gewechselt ist, wollten wir unbedingt mal vorbeikommen. Dazu habe ich auch eine lustige Anekdote zu erzählen, an der man sowohl seine Kompetenz als auch Stressresilienz gut erkennen kann. Wir haben jedenfalls da den Tisch reserviert, wollten da gerne hinkommen, haben uns wahnsinnig gefreut. Er hat gefragt, ob wir noch ein bisschen gereiften Wein aus unserer Schatzkammer mitbringen können. Wir haben gesagt, klar, gerne, machen wir, gar kein Problem. Haben 2 Tage vorher festgestellt, dass das ja in der Schweiz ist und insofern gar nicht ganz so einfach wie gedacht. Haben uns hier sehr viel Mühe gegeben, die Papiere auszufüllen, dachten dann eigentlich auch, dass wir das ganz gut gemacht haben. Sind hier morgens in Gimmeldingen sehr früh ins Auto gestiegen, um pünktlich zum Mittagessen im Schloss Schauenstein anzukommen in Fürstenau. Sind losgefahren, lief auch gut die Fahrt, kamen an den Zoll in Weil am Rhein auf der Autobahn, wo auch die ganzen großen LKWs drüber fahren mit unserem kleinen Auto und unseren 24 Flaschen Wein und haben dann da festgestellt, dass wir es wohl doch nicht so gut gemacht haben mit den Zollpapieren für den Wein, sodass das eine recht langwierige und nervenaufreibende Aktion wurde, bis der Wein dann durch den Zoll war. Schlussendlich waren wir so spät dran, dass wir fast eine Stunde zu spät zu unserem Mittagessen kamen, was man in einem 3-Sterne-Restaurant ja normalerweise niemals wagen würde. Dementsprechend waren wir auch gestresst und ein bisschen peinlich berührt und wir kamen da an. Marco hat uns hingesetzt, uns ein großes Glas Champagner eingeschenkt und uns dann wirklich mitgenommen auf eine wahnsinnig tolle, vor allem Weinreise, die uns jetzt auch immer noch richtig, richtig gut in Erinnerung ist, weil wir wirklich, wir kamen so gestresst an und hatten innerhalb von Minuten uns so entspannt und dann eine so tolle Zeit, haben keinen einzigen Wein getrunken, den wir kannten, kein klassisches Anbaugebiet, das wir stetig aus unserem Keller holen, sondern lauter Weine entdeckt, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten und hatten da wirklich einen großartigen Nachmittag. Das war wirklich ganz toll in Erinnerung. Das ist das Haupterlebnis eigentlich, das wir mit Marco verbinden und wo er uns wirklich super gut begleitet hat. Haben ihn dann auch schon in Sonora besucht. Das war auch ein klasse Abend, der 50. Geburtstag von Philipp Wittmann, noch mit der Familie Rebholz. Insofern sind es schöne Erinnerungen, die uns sehr verbinden. Und umso mehr freuen wir uns, dass unsere Weine auch heute noch in Sonora eine große Rolle spielen. Und er mich auch gebeten hat, hier heute eine kleine Botschaft zu hinterlassen. Insofern viel Spaß beim Reinhören.